So. Der Besenwagen rollt sich langsam ein. Du kennst es doch sicher auch, nach dem Winter die Beine erstmal so richtig steif, wenn du zum ersten Mal wieder schnell fahren sollst. Wenn man das Privileg oder die Bürde hat, Profi zu sein, muss man ja schon im Dezember All-Out-Intervalle fahren heutzutage, um im Januar bei den Rennen einsatzfähig zu sein. Aber der Besenwagen, der ist halt jetzt erst zu den Frühjahres-Halbklassikern wieder mit Renntempo unterwegs und deshalb stottert er erstmal so richtig. Aber es wird. Wir begrüßen dich wie immer im Bus, in dem es heißt, bitte mit dem Fahrer sprechen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Wenn du zuhörst und du bist die Legende, die mit Besenwagen-Trikot durchs Valtteri Bottas-Video gefahren ist, meld dich mal.
Ja.
Das würde dich mal interessieren.
Bester Mann, ey. Also ich hab's gesehen und dachte, ich sehe nicht richtig. Da habe ich nochmal gesehen und dann nochmal und dann nochmal. Und ja, krass. Er fährt dann durch Dubai oder wo war das? Irgendwo in den Emiraten. Kein auf jeden Fall. Ja, mit einem Besenwagen-Trikot. Haben wir da mal irgendwann eins hingeschickt?
Stabiler Typ. Nee, ich glaube nicht. Also wir schicken ja nicht ins Ausland. Paul, du weißt warum.
Ey doch, nee, wir schicken nur nicht nach Österreich. Aber es liegt daran, dass die... Ich würde es so gerne sagen, aber ich meine, man kann es natürlich rausschneiden, was ich jetzt gerne sagen möchte. Aber eigentlich muss... Nee, lassen wir es.
Lass es doch einfach.
Österreich, ich mag euch. Ihr habt schöne Berge.
Ja, dass ihr eins meiner Lieblingsländer seid, das wisst ihr ja. Das habe ich schon mehrfach betont hier. Beste Menschen in Österreich. Geht's euch gut soweit? Erstmal kurzer Basischeck.
Ja, ich würde sagen, ich habe das Tal der Krankheit durchschritten. Ich habe richtig, also so, man hat sich gesund gefühlt und einfach nur noch anderthalb Wochen scheiße. Das war echt krass und ich habe einen Puls gehabt, der schlimmer war als nach der Offseason. Das war echt krass, ey.
Ich war ja nach Gran Guanche im Eimer und heute ist der erste Tag wieder mit einem niedrigen Puls und das ist schon ganz schön lang her.
Ja, aber irgendwie ist aber auch gerade so, dass alle, die so krank werden, also ich höre es zumindest auch von vielen, dass die mega lange brauchen, um gesund zu werden. Oder die haben das Gefühl, die sind gesund und dann zieht sich das immer noch eine Weile.
Naja, wir sind ja in einem Alter, wo man nicht mehr so ungeduldig ist. Früher hätte ich das nicht ausgehalten. Andi, wie sieht's bei dir aus?
Ja, zu viel
Wochenende
zu tun.
Überstanden?
Zu wenig Fahrrad aktuell, aber geht ja noch. Aber ich muss mal diese Woche auf jeden Fall noch ein paar Mal fahren gehen.
Ja, heute haben wir es wieder eigentlich Dienstag so unser Tag.
Ja, aber
alle zwei Monate.
War nicht drin bisher. Und gestern war leider absolutes Katastrophenwetter hier in Köln.
Ja, das stimmt. Morgen soll es nochmal gut sein. Falls du Zeit hast, sag Bescheid. Ja. Ich habe hier noch was aufgeschrieben, so bevor wir hier es ist ja Sport passiert, glücklicherweise, über den wir reden können. Aber gestern Abend, so weiß ich nicht, kurz bevor ich eingepennt bin, gucke ich nochmal in die Podcast-App rein, eigentlich um die zuzumachen und sehe so Tourfunk, neue Folge, Rudolf Scharping. Und ich so, wow. Rudolf Scharping ist seit 19 Jahren oder so BDR-Präsident. Also wirklich, seit 19 Jahren. Seitdem habe ich den nicht gesehen oder gehört, glaube ich. Also die absolute Schattengestalt, Paul will das sagen.
Also nein, ich habe heute beim Radfahren, ich hab seit Jahren den inneren Drang, einen sehr langen Brief zu schreiben. Oder eine Stunde Monolog.
Voicemail-Monolog, eine Stunde, das wäre gut.
Einzusprechen. Und ich komme dem Punkt immer näher, dass es auch wirklich mal passiert. Der wird auf jeden Fall durch ein paar Filter gehen müssen. wo du gerade den Namen reingeworfen hast und ich dann, ich habe direkt, ich habe Gänsehaut bekommen, aber nicht die gute. Und
also, wo es ein bisschen schüttelt. Ich gebe euch jetzt so einen Abriss, weil ich habe das natürlich dann heute gehört. Hat mich ja schon interessiert irgendwie. Man muss ja nicht, es wird ja hier öfters mal Werbung für andere Podcasts gemacht. Ihr müsst euch das jetzt nicht unbedingt reinziehen. Ich gebe euch jetzt einen Abriss. Rudolf Scharping, erstmal bin ich so mit der Einstellung reingegangen, so, okay, 20 Jahre nicht gesehen, nicht gehört, keine Ahnung, was er eigentlich macht. Und eigentlich bin ich so, wie würdet ihr euch vorstellen, wie Rudolf Scharping dann so klingt und spricht?
So wie als ich ihn das letzte Mal gehört habe, wahrscheinlich. Vielleicht noch ein bisschen langsamer. Mittlerweile. Ja,
ich dachte auch so ultra langsam und so, ich wusste gar nicht, irgendwie wie so eine, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, boah, kann der überhaupt sprechen? Und dann ist das so ein voll sympathischer, wo kommt der her, aus der Pfalz? Hessen? Weiß ich nicht. So super, als wär's mit ihm befreundet, so ganz locker am Babbeln, so als hätte man sich gestern erst gesehen irgendwie und ich schon völlig überrascht gewesen. Und dann war die Überschrift dieser Folge, der BDR muss digitaler, jünger und weiblicher werden.
Hat er gesagt.
Ey, ganz ehrlich, ne? Also
hat er ja auch absolut recht mit, oder?
Ja gut, ja, aber das ist schon seit 10 Jahren. Das hätte vor 10 Jahren da auch schon stehen müssen. Und wenn wir in der Erkenntnis jetzt erst 2024 kommen, ist das erste Problem.
Man muss Moritz Kasalet auf jeden Fall lassen, dass er viel kritisch nachgefragt hat. Und Rudolf Scharping einfach
Politiker-Modus
3000. Ich komme gleich dazu. Politiker-Modus 3000. Also erstmal hat Moritz Kasalet, glaube ich, 4-mal über den ganzen Podcast verteilt gefragt, wann Rudolf Scharping sein Amt abgibt. Und war schon gut eigentlich, guter Modus so. Scharping aber nicht rausgerückt. Er meinte jedes Mal dann erst, er spricht, bevor er mit der Öffentlichkeit spricht, spricht er mit den relevanten Leuten. Also hat sich nicht darauf festnageln lassen, dass er sein Amt irgendwann abgibt. Es gab irgendwie so, im Hamburger Radsportverband oder so, gibt es jemanden, der wohl ein potenzieller Nachfolger sein soll? Weiß ich nicht. War auf jeden Fall auch ein Mann. Kannte ich nicht den Namen. Egal. Und auf dieses mit dem digitaler, jünger und weiblicher meinte Moritz Kasalet dann so, BDR-Präsidium besteht aus 13 Leuten, es sind 13 Männer und Durchschnittsalter ist über 60. Das war eine gute Nachfrage.
Und da ist Burgi doch schon mit drin, oder?
Da ist Burgi schon mit drin, genau.
Und trotzdem über 60 noch sehr schnell, krass. Ja,
ja.
Ja gut, so jung ist Burgi jetzt auch nicht mehr, ne?
Ja gut, aber der ist dann deutlich jünger als der Rest auf jeden Fall.
Deutlich jünger als 60.
Wieso, der ist auch schon über 40, oder?
Ja, ist jetzt auch egal.
Könnte genau 40 sein oder so um den Dreh rum.
Alles Gute nachträglich nochmal zum runden Geburtstag. Ja.
Scharping einfach so, hat schon immer zugegeben, so ja, läuft nicht perfekt, aber halt so politikermäßig. Aber wir sind jetzt dran. Wir haben vielleicht 2-3 Jahre zu spät das bemerkt mit dem Digitalen und mit dem Jüngerwerden, aber es läuft. Also wir sind dran und die Zukunft ist sehr positiv. Es war nicht ganz befriedigend, diese Gesprächsrunde.
Also, ne, jetzt mal im Allgemeinen, weil das Thema auch, als ich früher bei der CPR war, immer aufkam, was können eigentlich so auch Verbände machen? So, und Verbände sind auch dafür da, um quasi den Sport politisch in deinem Land auf solide Beine zu stellen, in der Kommunikation, in der Verbindung, die du hast, um Dinge zu vereinfachen. Und da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht das Gefühl, als wenn der ehemalige Politiker, der unser Präsident ist, da das, was er eigentlich können müsste, also so Kontakte knüpfen, so ein bisschen hin und her, weißt du, also gefühlt, mir kann gerne jemand die ganzen Reformen und die Voranbringung des deutschen Radsports innerhalb der Politik zeigen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es einfacher ist, Radrennen zu veranstalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Veranstaltern einfacher gemacht wird, irgendwas zu organisieren. Also das wäre ja eigentlich seine Aufgabe normalerweise.
Sportlern. Ja. Man muss aber dazu auch sagen, dass er nicht so viel Zeit hat, denn er führt auch noch ein Unternehmen, das sehr aktiv ist mit Verbindungen nach China und deutsche Startups. Das waren die zwei Dinge, die er dazu erklärt hat.
Kurze Frage, aber das ist ein Ehrenamt, oder? glaube ich.
Also nee. das mit dem Unternehmen ist, hat sich eher nach Wirtschaft angehört. Nee,
ich glaube nicht, dass das...
Der Präsident ist ein Ehrenamt.
Präsident ist ein Ehrenamt.
Ja.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Oh, ist natürlich jetzt ganz... Also Andi ist, glaube ich, am Googlen, aber ich glaube schon, dass das Ehrenamt ist. Das ist auch immer so schwer. Du kannst eigentlich auch jemanden... Also Vorwurf ist eh das falsche Wort dafür, aber auch schwer sagen. Ja.
Also wenn jemand Präsident von einem nationalen Verband ist, dann sollte er schon...
Genau, aber du kannst ja eigentlich... Das ist ja so repräsentativ, ne? Also das ist ja, der kriegt dafür anscheinend ja kein Geld. Ich kann auch, wie der vergütet wird, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit auch nie beschäftigt, weil das nicht mein Ding ist. Aber wie du schon sagst...
Scharping sollte eigentlich auch kein Geld mehr brauchen.
Ja, aber davon auch unabhängig. Aber wenn du natürlich in so einem Amt bist, dann sollte es egal, ob es jetzt Geld dafür gibt oder nicht, solltest du ja da sein, wo du Lust hast, was zu bewegen. Ja? Also wo das dein intrinsischer Wunsch ist. Ja, ich würde mir wünschen, wenn es da irgendwann mal einen Wechsel gibt und ja.
Aber ich sehe den Wechsel halt auch nicht in eine positive Richtung gehen. Also ich sehe ich bin auch wirklich wenig drin, ne? Also jetzt mal.
Ja, klar, wir sind alle
den Hut abgesetzt, aber ich sehe da jetzt niemanden in dem Kontext, der da.
Wir sind alle zu wenig drin. Ich glaube, wir haben schon viel Hintergrundwissen und kennen auch viele Leute.
Ich will da auch gar nicht weiter rein.
Ja. Ja, gut, aber.
Ich will einfach nur neue Radnetzseite. Das reicht mir.
Nee,
ich habe keine Hoffnung in Verbandsarbeit.
Ich hätte da schon gerne, doch, ich schon, weil ich auch weiß, wie wichtig es ist. Also,
ich habe noch einen Instagram-Account für dich. Der läuft noch, Bundesforce.
Ja, nee, aber.
Können wir das nochmal, Kampagne starten? Wenn der Amtsabtritt schon in Aussicht ist?
Nee, aber das sind so Leute wie Moni und ich, ne? Uns brauchst du da nicht hinsetzen, weil wir sind viel zu emotional.
Du bist perfekt dafür gemacht.
Viel zu emotional, so. So Leute wie wir, dann gehören eher so in die zweite Reihe, die dann auch Sachen irgendwie umsetzen, aber so kommunikativ nach außen. Das Witzige ist ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt höre, dass er in einem Podcast ist. Mich würde interessieren, wie vielen Podcasts er schon war. Und ich hätte es eigentlich auch mal interessant gefunden, wenn der BDR auf uns zum Beispiel mal zukommen würde oder wäre und sich anbieten würde, um dann die Kritik, die wir über die letzten 5, 6 Jahre, wie lange gibt es uns jetzt, irgendwie geäußert haben, vielleicht auch mal irgendwie zu widerlegen oder sowas, weißt du? Also so Öffentlichkeitsarbeit quasi. Aber ja. Ey, lass du was schön wechseln. Ich will über was anderes reden. Den Brief schreibe ich. Ich schicke ihn euch vorher.
Schlag ein schönes Thema vor, Paul.
Das ist ein
Wunschkonzert hier.
Ja, ich würde gerne über Kopecky und Wollering reden. Und danach würde ich gerne kurz zu Lotto Destiny gehen, aber nicht über den Sturz reden wollen, sondern über die jungen Rennfahrer.
Okay. Also Lotto Kopecky erstmal bei SD Works verlängert bis inklusive 2028. Stabil. Mhm. Also ich denke mal, wir können alle einschätzen. Vielleicht geben wir mal eine ganz kurze Rahmenschätzung. Lotto Kopecky schon Geld wert im modernen Frauenradsport.
Naja, der...
Was denkt ihr ganz grob, jetzt mal ganz Pi mal Daumen im Jahr?
Also ich glaube, Andi kann es wahrscheinlich am besten schätzen, aber kurz Kontext noch dazu. Der Geschäftsführer oder vom Hauptsponsor oder der Manager vom Team, eines von beiden, der meint ja, die können ihr Budget auch nur einmal ausgeben. Und haben wir quasi damit schon gesagt, dass das Geld eigentlich für Wollering nicht mehr da ist, weil Kopecky sehr teuer ist. Und jetzt...
Also die zwei sind eigentlich gleich viel wert. Wenn Wollering vielleicht ein bisschen mehr, aber...
Er weiß ja nicht. Also ich glaube,
schon beide sehr... Das sind die zwei wertvollsten Radfahrerinnen, würde ich jetzt mal annehmen.
Ich glaube, Kopecky auf lange Sicht die... da würde sogar fast unterscheiden zwischen rein Team-Salary und dann noch mehr Vermarktung. Also ich glaube, dass Kopecky dir mehr Rennen gewinnen wird in Zukunft und spektakulärer. Aber ich glaube, dass eine Wollering am reinen Marktwert, also was den Personen wert ist, was man sagen kann, eventuell mehr ist. Aber das kann Andi, glaube ich, besser einschätzen.
Also wenn die Frauen-Tour de France weiter wächst, dann sehe ich Lotto Kopecky die nicht unbedingt gewinnen. Und das wird wahrscheinlich dann einen Unterschied machen.
Okay, also meinst du, also ich meine, Peter Sagan hat ja auch nie gewonnen. die Tour. Und Mathieu wird es auch nie gewinnen. Aber die sind ja schon sehr, sehr viel wert aufgrund dessen, wie sie, also wie viele Leute sie abholen, weißt du, also mitnehmen, mit ihrer Fahrweise auch. Also ja, Sagan früher.
Sagan auf jeden Fall noch deutlich mehr als Van der Poel, ne? Aber eben auch, weil er 38 grüne Trikots bei der Tour gewonnen hat.
Also würdest du sagen, dass eine Wollering sehr wahrscheinlich auch mehr Salary kriegen wird?
Ja, ich gehe schon davon aus, dass sie die Topverdienerin sein wird im Frauenreitsport.
Mit?
Ja, da wahrscheinlich Lotte Kopecky. Also, nee, kommt drauf an. Ich weiß es nicht, Geld, was die beiden verdienen. Ich würde euch lieber erstmal schätzen lassen, bevor ich dazu was sage.
Basti?
Ja gut, also jetzt zum weiteren Teil dieser Geschichte. Lotte Kopecky jetzt verlängert, Demi Vollering noch nicht verlängert. Demi Vollering aber hören, sagen, ein Angebot von UAE über 1 Million pro Jahr.
Das war, jetzt war der Buyout, oder? Die 1 Million. Oder nicht?
Ich hätte das jetzt so als Jahressalary gelesen.
Ich habe das so verstanden, dass das eher so die 1 Million quasi dafür war, dass sie kommt. Aber, ja. Okay, aber egal. Aber was denkst du?
Also, dahin wäre jetzt meine Schätzung gegangen, dass Demi Vollering im Moment 1 Million wert ist. Wenn sie nicht bei UAE fahren will, wird sie natürlich woanders wahrscheinlich weniger kriegen, aber irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million kann sie auf jeden Fall wahrscheinlich in ein paar Teams verdienen. Und Lotte Kopecky, ja, same. Also ich denke, dass die im Moment, also Andi hat ja auch gesagt, wenn die Frauentour de France weiter wächst, im Moment ungefähr das gleiche Wert sind. Also irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Kopecky jetzt nicht 1 Million pro Jahr direkt bekommt, sondern halt, also wahrscheinlich einen gestaffelten Vertrag mit Erfolgsprämien. Also ich kann mir vorstellen, dass die ein krasses Prämiensystem haben wird, weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass das Team das Budget hätte. Wenn, sagen wir mal, die beiden bekommen wirklich die Millionen, also beide, bei unterschiedlichen Teams, aber das hebt ja alles andere auch mit an. Also alle Fahrer drumherum, die kriegen das ja mit, die Salaries werden ja überall hochgehen. Und ich weiß nicht, ob die so viel Geld haben. Bei UAE kann ich mir wiederum vorstellen, dass sie halt einfach direkt einfach nur einen Wollering zu bekommen, die Millionen jetzt einfach pro Jahr über 5 Jahre zahlen, von mir aus. Ja. Andi?
Ich glaube schon, dass sie deine Millionen zahlen würden. Einfach, um die in das Team zu holen. Weil ich meine, die müssen ja auch ein bisschen überbezahlen, in Anführungszeichen natürlich überbezahlen, damit sie aus so einer Mannschaft wie SD-Works rausgeht. Und dann, ich würde jetzt mal sagen, zum jetzt nicht einem der Top-Teams im Frauenradsport wechselt.
Aber die Entscheidung wurde ja schon abgenommen.
Warum wurde die Entscheidung abgenommen?
Naja, weil vom Team ja schon die Aussage kam, ich weiß nicht, wer das jetzt genau war, aber auf jeden Fall eine entscheidende Person, die sagte, wir können unser Budget nur einmal ausgeben und wir haben das im Prinzip ja für Kopecky ausgegeben mit dieser langen Verlängerung. Und so, und sie haben sich halt somit gegen Vollering entschieden, der sie wahrscheinlich das gleiche zahlen müssten. Oder mehr. Ja.
Keine Ahnung, also 1 Million ist natürlich krass.
Was denkst du, ist gerade jetzt das Höchste bei Frauen?
Also mindestens 500.000.
Ja, zu Recht. Also okay. Gut, also ist die 1 Million nicht unwahrscheinlich, aber bei Kopecky denkst du auch, dass es eher so ein gestaffelter Vertrag wäre mit Erfolgsprämien?
Ich hab da nicht so viel Erfahrung mit SD-Works, wie gut die bezahlen oder nicht. Aber ich weiß definitiv, dass es Fahrerinnen gibt, die so um die 500.000 Euro verdienen im Jahr. Und daher gehe ich mal davon aus, dass es dann bei Kopecky auch so sein sollte. Also ich meine, die wird schon wissen, was ihre Kolleginnen in anderen Teams verdienen. Ist ja auch bei einem erfahrenen Management. Von daher glaube ich schon, dass das so in die Richtung geht.
Ja, also nochmal für den größeren Rahmen, wer da nicht so im Thema ist, SD-Works im Moment, würde ich sagen, die vier besten Radfahrerinnen der Welt, zumindest mit unter Vertrag, und deshalb, der eine oder andere mag sagen, ein bisschen langweilig, also Lotte Kopecky, Demi Vollering, Lorena Wiebes, Marlen Reusser, klar, gibt auch noch woanders gute Radfahrerinnen, aber die vier in einem Team ist natürlich schon ein bisschen übermächtig, dazu natürlich auch noch ein paar gute andere. Also eigentlich für den Radsport wünschenswert, dass die zwei in unterschiedlichen Teams fahren. Mal schauen, wie es dann kommt. Aber ja, SD-Works, Budget, sehr interessant, auch Teamaufstellung so in der Management-Ebene. Weil diese ganzen Radfahrerinnen in diesem Team zu vereinen, ist jetzt auch nicht einfach gewesen, das Team so aufzubauen.
Ja, wir mit Specialized wahrscheinlich einen der größten Sponsoren im Radsport generell. Zumindest mal, was die brancheneigenen Sponsoren angeht. Und ich denke, da wird auch das Großteil des Budgets geht über Specialized. Also kann ich mir vorstellen.
Und Specialized könnte halt auch jetzt in dieser Situation durchaus sagen, hier, wir stacken noch ein bisschen ab, dass Demi in dem Team bleibt.
Ja, also das war so gemeint, ne, dass halt so, wenn es dann um so Fahrerinnen wie Kopecky und Wollering geht, kann ich mir vorstellen, dass Specialized dann da eben einspringt. Gab es in der Vergangenheit ja auch verschiedenste Beispiele. Ich glaube auch ein Großteil von dem Gehalt von Peter Sagan lief über Specialized, genauso wie Mathieu van der Poel einen großen Batzen von Canyon bekommt.
Ja. Abschluss zu dem Thema vielleicht kurz. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe es live geguckt, zusammen mit Wilma, und die letzten 10 Kilometer schon gehofft, dass das passiert, was passiert ist. Marianne Voss tatsächlich Lotte Kopecky einfach beim Umlauf abgesprintet am Schluss. Wer hätte es gedacht?
Ja, also die Fahrweise hat es eigentlich fast vorhergesagt.
Hat es verraten, oder hätte es verraten können auf den letzten Kilometern.
Entschuldigung, die Worte, aber die ist so abgewichst, das ist so geil. Ey, das ist wie eiskalt, die einfach nur bis zum Hinterrad fährt, ne? Selbst wenn sie weg ist, das ist so. Also ich mag die so gerne, weil die einfach so wirklich, die fährt. Ja, also ja, geil. Also die zieht es einfach durch, weißt du? Also die Dreckmädels, was die da gemacht haben. Ich hoffe, da gab es am Ende ein Debrief, was auch mal ein bisschen taktischer wurde, weil das war halt echt, also was das sollte, das ist so nicht ganz so schlimm. Oder auf einem ähnlichen Level wie Nils Polet. bei Head Newsblatt. Aber
der ist halt wenigstens alleine.
Deswegen ist er alleine,
dass er sich den zweiten Platz da mit den Punkten herausfährt.
Aber was die beiden da gemacht haben, ey, auch den Sprinter anfahren, wobei dann, wie heißt sie, die Terena?
Also wir müssen, glaube ich, wieder ein bisschen erklären, Leute, die das Rennen nicht gesehen haben. Ja, ich kann jetzt auch gar nicht so viel erklären, aber ich weiß nicht, die letzten 15 Kilometer oder was sind die zu viert oder 10 ungefähr? Mhm. Und es sind Elisa Longo Borghini und
Shirin van Amrooy.
Shirin van Amrooy, genau. Mit Marianne Voss und Lotte Kopecky zu viert weg. Und man weiß ja schon, die zwei Track-Mädels haben wahrscheinlich den dritt- und viertbesten Sprint aus dieser Vierergruppe. Die zwei fahren aber einfach von vorne, attackieren schon mal abwechselnd, aber das ist jetzt auch nicht so super zwingend. Auf jeden Fall machen sie das komplette Tempo und die anderen zwei cruisen einfach mit. Müssen natürlich hier und da mal an den Hinterrad springen bei einer Attacke, aber das geht immer relativ mühelos. Keine von beiden übernimmt das Tempo. Und ich habe das Wilma schon immer so ein bisschen quasi gezeigt, wie Marianne Voss das macht und dass sie es halt mega geil macht, dass sie einfach sofort reagiert, wenn eine Attacke kommt, innerhalb von einer halben Sekunde reagiert, kurz antritt, ans Hinterrad geht und nicht vorbeifährt. Und dann einmal ist sie dann vorbeigefahren, da hat sie aber auch gesehen, dass Lotte Kopecky hinten gerade das Loch zufährt und es nicht so schnell zugeht. Und dann hat sie, glaube ich, was ihr in dem Moment gar nicht so wehgetan hat, nochmal so ein ganz kleines bisschen das Tempo weitergezogen, um es noch länger zu machen für Lotte Kopecky. Aber ja, wie du sagst, richtig geil, bis auf die Zielgerade. Und ja, die zwei Track-Mädels, die haben dann auch einfach ein Leadout gefahren auf der Zielgeraden.
Ja. Ja, gut. Also ich meine, was willst du machen, ne? Du bist da gegen Kopecky und Voss. So, die waren halt auch einfach viel stärker als die zwei. Dazu hast du mit Shirin van Anrooy noch eine super junge Fahrerin, ja, die jetzt auch vielleicht so ein Finale noch nicht so oft gefahren ist. letztendlich konnten die einfach auch nicht mehr machen. So. Weil egal, was sie gemacht haben, Kopecky und Voss wären immer zugefahren. Ja, die sind halt deutlich besser nochmal als beide anderen gewesen. Man muss ja eigentlich sagen, dafür ist Trek eigentlich ein super Rennen gefahren. So, haben es geschafft, in der Spitzengruppe in Überzahl zu sein. Aber dann hast du halt trotzdem noch so eine Übermacht. Ne? Also ich meine, ich glaube, offizielle UCI-Siege hat Marianne Voss, weiß ich nicht, 280. Dazu kommen wahrscheinlich noch ein paar hundert irgendwie in anderen Disziplinen, der macht sie halt nichts vor, so im Finale. Wenn die Beine hat, um mitzufahren, dann hat sie eben auch, ne, das einfach drauf, auch eine Kopecky zu schlagen, die wahrscheinlich physisch mit fast 10 Jahren jünger oder wie alt sie genau ist, weiß ich gar nicht. Also da kannst du, glaube ich, auch wenn du ein bisschen besser attackierst, hast du da keine Chance, weil du das immer, also die würden die immer wiederholen. Ja, also keine Chance, da was zu machen. Und dafür muss man sagen, die sind mit wehenden Fahnen untergegangen, ne?
So. Ja, ich gebe dir recht, aber ich finde, solche Rennen bauen ja auch immer auf, ne? Also das ist ja, du kannst ja nicht bei einem Rennen einfach alles dann falsch machen, nur unter dem Argument, ja, die anderen waren eh stärker. Aber ich finde, die Attacken, die sie gefahren sind, das fand ich gar nicht das Schlimme, weil die waren gut, die haben sie abgewechselt und mehr konnten sie nicht machen, dass sich da natürlich da beide fast gegenseitig abhängen, liegt halt daran, dass die einfach am Limit waren. So. Aber dass die halt auf den letzten 2 Kilometer einfach von vorne fahren und dann die Shirin van Anrooy, die von den beiden eigentlich noch eher die schnellere ist, ja, also wenn eine von den beiden sprinten kann, dann ist es eher noch die Shirin. Dass die dann auch ein Lead, das habe ich halt nicht verstanden, dass die noch ein Leadout fährt. Also das war halt so, klar, die hätten auch so nicht gewonnen, das ist mir bewusst, aber halt, dass da einfach auch smarter zu spielen und dann den beiden das Ding nicht auch noch auf ein Silbertablett servieren. Also ich meine, also das habe ich halt gar nicht verstanden. Und dann eine Attacke so durchzuziehen, obwohl die schon wieder am Hinterrad sind, immer noch weiter zu ballern, das finde ich, hast du bei Voss halt gesehen, wie Basti gerade beschrieben hat, die nimmt einfach direkt raus, wenn die merkt, die sind im Windschatten raus. Und ich finde schon, dass es auch, wenn man so jung ist und auch in der Situation, wo man eigentlich nur verlieren kann, schon versuchen sollte, so richtig wie möglich zu machen. Also ich denke mal nicht, dass das Gleiche nochmal passieren wird. Aber ja, es war jetzt...
Wie gesagt, da ist halt so ein krasser Unterschied, was die Erfahrung und sowas in solchen Situationen angeht. Und ich meine, Longo Borghini ist halt eine Fahrerin, die fährt immer mit der Brechstange. Ne? So gewinnt sie ihre Rennen. Es war trotzdem
ein schönes Rennen, muss man sagen. Also, ja.
Das auf jeden Fall.
Ja. Ich will noch eins kurz zu Nils sagen. Ich weiß nicht, ob er den hier hört, den Podcast, oder irgendeiner, der ihm nahesteht und jetzt sagt, dass der Fosse irgendeine Scheiße über ihn erzählt. Nils, ich meine das nicht böse und ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Aber auch bei Nils fährt ja ins Finale quasi zu zweit. Ist ja bärenstark und fährt dann Tracknik auch mehr oder weniger zum Ziel, hinter dem er ja, wenn er mal eine Führung gemacht hat, ja auch gar keinen Windschatten hatte. Also der ist ja einfach die ganze Zeit alleine gefahren.
Kann ja, man fast sagen. Auf jeden Fall.
Und natürlich verliert er dann im Sprint, weil er, da hast du gesehen, da war einfach Tüten zu, da konnte er gar nicht mehr sprinten. Ich glaube, normalerweise ist er schneller auch als Tracknik, aber in der Situation halt nicht. Von daher, ich meine, dass ich böse ist, von außen auch immer einfacher zu sagen, als es dann ist in der Situation. Aber ich glaube auch, dass Nils in der Situation, wenn er die Jahre zuvor anderes Frühjahr gehabt hätte, vielleicht auch anders agiert hätte, oder? also mit einem anderen Selbstbewusstsein. Ich glaube, es war jetzt so ein bisschen, ey, die Chance ist da, jetzt ziehe ich auch durch. Und ich hoffe, dass es gut geht. Meinst du nicht?
Glaube ich jetzt an dem Tag nach dem Rennen, ich glaube, als er da hinterhergefahren ist, da wusste er schon so, okay, ey, im schlechtesten Fall werde ich jetzt Zweiter. Wenn ich Glück habe, kann ich jetzt um Sieg fahren, aber der zweite Platz, den hole ich mir jetzt. Mhm. Ich meine, der Rennverlauf, kommen wir jetzt vielleicht auch nochmal zu, der war, also ich bis zum letzten 20 Kilometer sah das ja auch lange Zeit so aus, ob die gar nicht mehr irgendwie um die Platzierung fahren. Und ich glaube, der war einfach platt nach so einem Rennen. Und dann,
der hat es auch gesagt,
man muss es sagen, muss er sagen, also er hat da das absolut Optimale nochmal rausgeholt, ne? Also das Optimum quasi erreicht.
Yeah.
So, und wenn du weißt, okay, ich bin jetzt hier beim World Tour Rennen, ganze Team hat sich den ganzen Tag aufgeraucht, so, ja, ich kann jetzt zocken, aber hinten kommt Valens, der gewinnt den Sprint auf keinen Fall. So, der wird auch nicht Zweiter. So, wenn er Glück hat, fährt er unter die ersten 10. Und sonst hat er auch keinen mehr da, so richtig in der Gruppe. Und dann musste er einfach, also da finde ich, hat er genau die richtige Entscheidung getroffen und sagt, okay, ich fahre jetzt einfach und werde Zweiter. So, ich nehme die Punkte also mit. Das Selbstvertrauen natürlich auch, wie du schon sagst, ne, jetzt nach einem ein oder zwei Frühjahr Saisons, wo er ja, Krankheit oder nicht so topfit war, hat er jetzt mal endlich wieder beim World Tour Rennen zweiten Platz eingeholt, also bei einem Kopfsteinpflasterrennen. Fand ich überragend letztendlich. Also man hat natürlich mitgefiebert und gedacht, oh, warum? Oder, ne? Also man wollte natürlich, dass er gewinnt.
Ja, genau.
Aber wenn man es mal so ein bisschen so mit Abstand betrachtet, war das natürlich das Beste, was er machen kann. So.
Genau das hat er im Zielinterview auch gesagt, dass er eigentlich wusste, dass er hier keinen Sprint mehr drauf hat, dass er all out gefahren ist, um von der Gruppe wegzukommen und dass er schon auf dem Weg zum Ziel froh war mit dem zweiten Platz und eigentlich wusste, dass Tratnik ihn absprinten wird, aber er komplett zufrieden so ist.
Okay, gut, da hätte ich mir das Interview einfach mal anhören müssen. Dann hätte ich das noch nicht rumgestellt. Daher können wir das so gerne einfach rausschneiden, Fabian.
Nee, lass mal drin.
Aber wie gesagt, es gibt ja immer große Nils Pole-Fans. Ich bin auch einer, bitte nicht haten. Danke.
Lass ein bisschen Gas geben. Unser Gast wartet schon. Der hat, glaube ich, wieder was. Der hat immer was vor und nachher. Ich frage den mal. Soll ich mal ausruhen? So als Radprofi abends.
Dann lass jetzt noch hier kurz abhandeln. Andi sagt, wie heißen die Bienen? Liese
Bike? Die Jumbos. Also gut. Kurz nochmal übers Vingegaard-Trainingsrennen in Spanien, was er, glaube ich, selber veranstaltet, brauchen wir nicht reden.
Da kriegen halt alle so eine Startnummer, dann fahren die ja so ein bisschen und dann.
Genau, dann kann er so ein bisschen so testen, wie viel Watt pro Kilo er am Berg am Schluss fahren kann.
Ist viel.
Ihr habt es einfach nicht geguckt, oder?
Also.
Doch, ich habe es geschaut, aber.
Ich habe schon zwei Etappen habe ich geguckt. Ja, wäre natürlich, ist auch gut anzuschauen. Ja,
die haben sich schon alle angestrengt.
Genau, gleiches Ergebnis wie letztes Jahr. Bernal ist ein bisschen back. Finde ich geil. Ja.
Aber trotzdem ganz kurz hier, komm Jumbo, Lise Bike.
Genau.
Andi.
Also, oder Jan Tratnik gewinnt Omloop.
Wisma, Lise Bike.
Omloop Het Nieuwsblad und Wout van Aert gewinnt Köhne, Brussel, Köhne. Und Paul sagt, Wisma, Lise Bike ist wieder zu früh fit.
Nee, ich sage mal so wie letztes Jahr. Die wichtigen Rennen gewinnen sie nachher trotzdem nicht. Und da hat Andi gerade versucht, das Gegenteil zu beweisen und dann. Doch, du hast gesagt.
Da würde ich dir gar nicht widersprechen, nur du hast trotzdem erst gesagt, die sind zu früh fit und beim eigentlichen Highlight im Frühjahr, also sprich von mir aus Roubaix und Flandern, ja, was die letzten beiden Klassiker wären, aber du sagst ja auch bei Sanremo werden sie nicht gewinnen.
Ja,
kann auch, haben sie letztes Jahr nicht gewonnen.
Ja.
Kommt halt noch einer, ne?
Ne, du, aber letztes Jahr waren sie bei Flandern nicht dominant, sie waren bei Roubaix nicht dominant und bei Sanremo weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich glaube auch nicht, also da musste er eigentlich nur bis ins Finale reinkontrollieren und dann ist er eh
Sanremo kann ich mir immer nicht merken. War das das Bild mit der Couch letztes Jahr oder ist das schon 2 Jahre her?
Was für eine Couch?
wo Gunnar, Wout van Aert und Mathieu van der Poel auf dieser viel zu kleinen Couch zusammensitzen.
Ah, ja, das war letztes Jahr, glaube ich. Ja. aber ja, also ich bin jetzt, ich bin seit heute Corso-Agent und ich bin voll für Mats Pedersen. Weil, also ich glaube, dass ich hab das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, dass er es jetzt offen kommuniziert oder mehr kommuniziert, dass der so richtig in so einem Tunnel ist, Pedersen. Also dass der irgendwie so richtig, also noch mehr Fokus als sonst. Ich weiß nicht, Andi kann das ja gleich irgendwie, weil er kennt ihn ja, betreut ihn ja auch.
Ich habe auch mit Alex Kirsch geschrieben, der ist auch topfit, auch Umlaub gut gefahren.
Ja, und Tom Skuins.
Relativ weit vorne gewesen.
Also
Tom Skuins,
der sah berghoch,
also die Maschinerie,
der sah schon gut aus.
Die läuft.
UAE, auch wenn Tadej Pogacar jetzt nicht die Klassiker fährt, aber die Morgado wird heute Zweiter gewinnen, fast Lesamin. Die werden auch immer stärker. Also da sind schon ein paar Teams, die haben echt aufgeholt.
Andi, letzte Woche noch gecallt.
Ja, also die haben, jetzt,
sie
die haben jetzt auch nicht mehr
wenn
viel
sie am
Zeit, ne?
Zeit sein
bis,
wollen.
Bis Morgado jetzt mal verstanden hat, dass er in Belgien vielleicht auch nicht als Letzter auf dem Kopfsteinpflaster fährt. Aber dann ist, würde ich sagen, vorbei für den Rest. ja, fangen wir, also wo wollen wir anfangen? Ich sage jetzt einfach mal was zu Mats. Der ist ja ganz früh in seiner Karriere Zweiter geworden in Flandern, ne, durch so eine lange Flucht. Hat er dann am Ende, war er da auf dem Podium und da hat er ja schon gezeigt, okay, der hat Potenzial für diese Rennen, aber ich würde sagen, er hat jetzt vor allem im letzten Jahr erst diesen Schritt gemacht, wo aus diesem Traum ein Monument zu gewinnen, das ist jetzt greifbar geworden. Ne? Also er hatte gemerkt, so okay, ich kann hier bei den Rennen um Sieg mitgefahren, ist dann auch, glaube ich, nochmal zum Ende der Saison einfach auch stärker geworden und ja, das ist jetzt absolut das Ziel in seiner Karriere, ne? Ein Monument zu gewinnen. Also wahrscheinlich würde er Roubaix bevorzugen über allen anderen. Aber er hat genauso Chancen bei Milan San Remo und auch der Flandern-Rundfahrt, je nachdem, wie das Rennen läuft. Ja, und das ist halt der Antrieb jetzt, glaube ich, ne? Der nochmal vielleicht stärker ist als vorher, weil vorher war es nur so eine Traumvorstellung, so ein Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist es halt ja sehr, sehr real, die Chance, dass er dieses Jahr oder in den nächsten Jahren eins von den Dingern abschießen kann. Und er ist das Opening Weekend sonst auch nie gefahren, also das macht jetzt nicht so den großen Unterschied.
Ja, aber ich finde, dass das Team, also individuell, macht es für mich einen stärkeren Eindruck. Ob die das dann nachher zusammenbekommen, ist die andere Frage. UAE war letztes Jahr, finde ich, dann, wenn es auf den Punkt ankam und Pogacar da war, auch wenn er dieses Jahr nicht fährt, waren die überragend. Wenn die das dieses Jahr hinkriegen und dann mit mehreren Leadern wirklich in so ein Rennen reingehen können, die auch topfit sind, dann sind sie sicherlich nicht die stärksten, aber könnten, ich finde auch, du kannst Visma, Lise Bike, wenn die nicht aufpassen, auch ausspielen. Also so.
Sehe ich nicht. Aber
ja, ich
ja, so ein krasser Leader hat natürlich auch immer so einen Effekt auf eine Mannschaft. Ne? Ich glaube, wenn Pogacar bei UAE am Start ist, also so war es zumindest in der Vergangenheit, da war das Team eher eine Einheit als mit einem Tim Wellens vielleicht als Leader, wo man auch nicht so, ja gut, der hat eine Chance, irgendwo mitzufahren vorne, aber jetzt nicht so wie Pogacar, wo man weiß, okay, wenn wir den gut platzieren und abliefern, dann gewinnt er das Ding auch oder hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und genauso ist es bei Lotto Destiny mit De Lee, ja, also wie die Mannschaft auch im letzten Frühjahr schon gefahren ist, war ja auch besser, als man auf dem Papier erwarten konnte. Und ja, genauso ist natürlich auch mit Pedersen, das macht einfach dein Team drumherum besser. So, ne? Die Leute haben mehr, nicht nur in den Rennen vielleicht mehr Motivation, sondern auch in der Vorbereitung, weil die wissen, okay, im nächsten Frühjahr fahren wir um Siege mit und nicht, wenn du jetzt in einem ja, Team bist, wo du einfach auch keinen Klassiker-Kapitän hast, so fährst halt dahin. So, ne, dann ja. Aber man muss sagen, ansonsten weiß ich nicht, ob die Teams so ihre Hausaufgaben gemacht haben, ne? Weil ich meine, letztes Jahr im Frühjahr Jumbo-Visma alles dominiert. Jetzt fahren sie bei Omloped Newsblatt für anscheinend viele sehr überraschend 120 oder 130 Kilometer vom Ziel los. Von außen nach außen wirkt es ja schon fast so, als ob nur die wussten, dass jetzt hier potenziell eine Windkante entstehen kann. Und alle anderen Teams haben das Rennen so geplant, wie es halt die letzten 10 Jahre so gelaufen ist. Ja, also Finale ab dem Molenberg. Und da auch ihre Taktik so drauf ausgelegt. Und jeder und Jumbo Fett aber guckt sich das vielleicht besser an oder anders oder schickt nochmal jemanden raus.
Ja, gut, aber also ich finde, eine Sache darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Die sind mit dem besten Team, was sie haben, an den Start gegangen. Also du kannst es noch weniger an den Start stellen. Aber also weißt du, da wird nicht mehr besser. Und es gibt Teams, die sind noch nicht mit der A-Mannschaft, noch nicht mal mit der B-Mannschaft zum Teil am Start. Und Alpecin de Koenig zum Beispiel, klar, da ist Mathieu der bestimmende Charakter. Ja. Ich bin jetzt so anti-Jumbo-Visma. Visma Lease a Bike. Ich will es ja richtig sagen. Aber das ist mir alles zu früh, zu viel. Und ich glaube, dass wenn es wieder drauf ankommt, das nicht nur daran liegt, dass Mathieu dann vielleicht kommt und der vielleicht auch einfach besser ist, sondern da wird auch Mats Pedersen kommen. Und ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen,
die sich dann dafür sorgt. Das ist auch das Einzige, was passieren kann oder vielleicht passieren wird, ja, dass nochmal 2, 3 Fahrer kommen, die einfach nochmal besser sind als alle anderen. Aber dahinter kommen dann halt auch schon fast alle anderen Fahrer von Jumbo-Visma. Natürlich ist das auch eine Budgetfrage, aber ich glaube auch kein Team investiert da so viel in die Vorbereitung, in die Streckenbesichtigung, in die vielleicht alternative Renntaktik, ja, wie Jumbo-Visma, muss man ganz ehrlich sagen, weil, also du weißt ja auch eigentlich vorher schon, da kommt so eine Mannschaft und anstatt einfach irgendwie hinterherzufahren, wie es jetzt andauernd passiert, hat ja auch kein anderes Team mal irgendwie eine Alternative oder eine Idee, wie man das antizipieren kann, so, wenn die losfahren. Ne, also, weiß ich nicht. Ich denke auch immer im Radsport so, also die sportlichen Leiter, die werden halt auch selten gefeuert. Ja, da muss sich ja schon einer mal halbnackt vor eine Kamera stellen, damit der rausfliegt. Aber im Fußball ist es ja, wenn es nicht läuft, dann wird irgendwann der Trainer gewechselt, bevor die Spieler gewechselt werden. Und im Radsport ist es eigentlich genau umgekehrt. Und da muss ich sagen, also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da manche Teams auch von der Teamleitung her einfach, ja, zumindest, vielleicht gibt es auch keine Lösung, ja, gegen Jumbo-Visma aktuell bei den Klassikern, aber irgendwie fehlen mir da die Ideen. So, dass
also auch, ich sehe deine Reaktion, Gedanken auf jeden Fall.
Die Reaktion, so, Jumbo-Visma ist in der Spitzengruppe mit fast der ganzen Mannschaft und vorne fahren die halt alle mit auch in der Gruppe. Hinten, ja, was passiert bei den Mannschaften, die es verpasst haben, ist ja nicht so, dass dann alle schnell schalten und sagen, ey, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Loch schnell zufahren, sondern die schicken alle einen Fahrer, der fährt dann,
ja,
bis
okay,
er nicht mehr kann,
Andi,
dann
noch einer. Das ist generell ein Problem. Der Radsport ist da so stupide, weil das ist ja schon seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten so auch bei Sprintankünften, wo du dann denkst, wie du schon sagst, fährt immer einer, der ist tot, dann kommt der nächste, anstatt einfach 3 nach vorne zu schicken von jedem Team, dann irgendwie direkt und das Ding schnell zuzufahren.
Das ist dann bei einer Grand Tour.
Ja, nein, jeder denkt ja, er ist schlauer als der andere von den sportlichen Leitern.
Ja, das meine ich ja. Also da ist einfach nichts passiert. Das ist genau, das Rennen hätte auch letztes Jahr stattfinden können. Ja, Jumbo-Visma ist am Drücker, kommt mit irgendeiner Überraschung um die Ecke und keiner hat es anscheinend erwartet. Und dieses Jahr war es auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Und man muss ja sagen, dass am Ende beim Umlob nochmal alles zusammenläuft. Also damit hat ja auch kaum jemand gerechnet.
Nee.
So, ne? Und ich glaube einfach, dass man Angst hatte vor Deli und die Gruppe deswegen so früh attackiert hat. Und hätten sie das nicht gemacht und erst am Ende attackiert, dann wären die auch hinten nie wieder rangefahren. Also ja, ich hoffe einfach, dass da jetzt so, wenn andere Teams da mit voller Stärke am Start stehen, mit den Leadern, die da noch kommen, dass man da so ein bisschen versucht, mal irgendwie selber aktiv zu fahren. Ne? Also man fährt halt aktuell nur hinterher, beziehungsweise auch nur so halbherzig. Und dann macht es diesen Leistungsunterschied nochmal so krass, so finde ich. Also man könnte da schon deutlich besser gegen Jumbo-Visma fahren bei den Klassikern.
Das wird alles passieren. Wenn Mats Pedersen am Start ist, haben die Tom Scoins, der Wout van Aert vom Hinterrad abhängen wird an jedem Helling Und Mathieu van der Poel hat bei Flandern Rundfahrt ein bärenstarkes Team mit Jasper Philipsen als zweite Karte. Also die, da können wir jetzt alles hier weiterhin irgendwie analysieren. Du hast mit allen deinen Punkten hast du ja recht. Trotzdem, lang lebe Mathieu. Lang lebe Mats Pedersen.
Mathieu van der Poel würde ich gleich noch was zu sagen, aber ich habe noch mal so ein bisschen heute geguckt, was die weil ich habe schon gehört von Fahrern, dass das Rennen extrem schwer war, also Umlob. Und ich weiß, dass von einem Fahrer, der jetzt die letzten Jahre regelmäßig Umlob gefahren ist, also von den letzten 4 Austragungen war es mit Abstand das Schwerste, so von den reinen Leistungszahlen her. Und dann ist er einer der wenigen Fahrer, die, also muss man sagen, Jumbo-Visma, die machen richtig Geheimnis draus, ne? Die alle Fahrer, die sonst regelmäßig auf Strava hochladen, haben auf jeden Fall jetzt über den Winter nur so ganz einzelne Fahrten hochgeladen. Naja, Deli fährt auf jeden Fall immer mit Powermeter und so und lädt das einfach alles hoch. Der ist die letzten 60 beim Umlob 400 Watt gefahren, über 400 Watt. Ist schon geil, ne? So vor allem, weil die da schon wie lange in der Spitzengruppe waren? 60 Kilometer auch, ne? Ungefähr. Oder länger, 70. Und Matteo Jorgensen, was meint ihr zu dem?
Der war auch stabil auf jeden Fall.
Aber das ist ja auch nicht überraschend, oder?
Nee, ist nicht überraschend, aber also ich meine, der hat ja den Wolfenberg da weggebügelt, als ob das Ding eine Autobahnbrücke ist. So, der ist einfach, fährt schon die ganze Zeit, fährt dann diesen Berg einfach von vorne, ja, eine Minute, habe ich nachgeguckt, Deli am Hinterrad, 650 Watt im Schnitt. Und der fährt da vorne einfach, sieht aus wie Nasenatmung.
Eine Frage jetzt noch ganz kurz. Würdet ihr auch behaupten, dass eventuell Wout gar nicht der Stärkste in dem Team ist, aber halt der Stärkste sein muss?
Also ich glaube, dass Laporte besser ist. Zumindest bei den Klassen, also ja, Van Aert ist natürlich komplett, also er fährt wahrscheinlich nochmal besser bergauf und so, ne? Aber bei den Klassikern kann ich mir schon vorstellen, dass Laporte, wenn er mal so richtig freie Fahrt hätte, wahrscheinlich auch zu diesen 4 Fahrern dann, oder 5, der würde wahrscheinlich der 5. sein. So ja, der. Also
ich glaube nicht, dass er in einem anderen Team so gut wäre, wie er bei Jumbo ist oder bei Visma ist. Aber wenn Wout nicht da wäre, hat man ja auch bei der EM gesehen, ne? Hat ihn schön gewinnen lassen.
Anders gefragt ist natürlich so, wenn Jumbo-Visma noch mehr nur für Van Aert fahren würde, würde er dann mehr gewinnen?
Nee, andere würden ihn schlagen. Er gewinnt zwar den Sprint.
Meinst du nicht, wenn die jetzt voll für, also nur Karte Van Aert gefahren wären jetzt beim Omloop?
Gut, dann würde ich meine auch viel weniger arbeiten.
Sein Teamkollege, ne? Laporte, ja, aber das ist ja nicht dem die schenkt er dann auch noch Gent-Wevelgem, wenn du jetzt mal guckst, so. Also dem fehlt vielleicht am Ende auch deswegen so die großen Siege. Ne? Weil, also Jumbo-Visma hat die Rennen vielleicht dann gewonnen, aber eben nicht Van Aert. Und weiß ich jetzt, ob er, wenn er jetzt so bei Quickstep fahren würde zum Beispiel, mit so vollem Support.
Klar, er müsste anders fahren, aber andere Teams... Andere Teams würden auch aggressiver fahren, sich anders verhalten. Und die verhalten sich ja zum Teil auch so deswegen, weil sie wissen, egal wer von Jumbo mitkommt oder Visma mitkommt gerade, ist eigentlich eine potenzielle Gefahr. Weißt du? Also die, ich meine, Quickstep hat ja früher auch ganz oft mit Leuten gewonnen, die aus der zweiten Reihe kamen, wo es nicht der einzige Kapitän war, weil die halt so unberechenbar waren. Und das ist ja jetzt bei Visma auch gerade der Fall. Ich glaube, unser Gast wartet. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant.
Abschließend muss ich aber noch sagen, dadurch, dass die Rennen jetzt immer schon so früh losgehen, müssten die Fernsehsender nochmal ihre Übertragungszeiten überdenken.
Mhm, absolut.
Du schaltest ein und das Rennen bei beiden Rennen war eigentlich ja schon entschieden. Mhm. So, weißt du, also irgendwie. Oder
ja, das hat man halt dann krass. Leider nur bei den Großen, ne?
Und echt dass du schlecht,
das von fand ich dieses, schauen kannst.
Dieses Jahr beide Rennen, also du hast gefühlt weniger Motorräder gehabt, was ja eigentlich gut ist, aber auch deswegen weniger. Also das Feld hat man ja, ich glaube, bei Körne gar nicht mehr gesehen. So, nee, es fehlt, also um das Rennen dann auch so besser zu verstehen, finde ich, fehlen da irgendwie Bilder. Naja.
Wie auch immer.
Okay, lass mal zu unserem Gast.
Eine Sache noch, das muss gesprochen werden. Da, das muss besprochen werden. Was haltet ihr vom Rennkalender Van der Poel? Habt ihr nicht gesehen, ne?
Ja, finde ich gut. Eine Sache muss auch noch besprochen werden.
Nee, was heißt, der fährt nur 7 Rennen. Der fährt jetzt San Remo komplett ohne Vorbereitung.
Ja, aber hat er letztes Jahr... Ist er Tirreno gefahren? Aber der ist jetzt zum Beispiel gerade... Also der ist jetzt in diesem Höhenhotel. Also keine Sorge, der macht das schon. Ich finde es krass, aber ich meine, der hat auch Crossrennen gefahren. Der weiß schon, was er tut.
Ja,
eine Sache noch. Ich freue mich sehr für Lotto Destiny. Die haben es endlich geschafft, die jungen Talente, die aus deren Devo-Team hochkommen, auch wirklich mit dem weiterhin auf Niveau zu arbeiten, dass sie sich entwickeln und nicht stagnieren. Das war über jetzt, das ist mir immer aufgefallen, die hatten so viele gute, die haben in U23 viele Rennen gewonnen, auch in den Bergen, aber die haben es nie, dieser Sprung kam nicht. Und jetzt finde ich das gerade so geil zu sehen. Das macht richtig Spaß. Ja.
Wir haben auch nächste Woche einen Gast, der UAE Tour gefahren ist. Da können wir nochmal Lennart van Eetveld Appreciation machen. Ja. Ich habe es schon umgetragen in den Kalender von nächster Woche. Ich fange direkt an, ne?
Ja, Nick.
So, Besenwagen mal wieder bei einem Altbekannten eingecheckt. Ich freue mich sehr. Es ist schon saulang her, aber da man von Zeit zu Zeit der eine von uns mehr, der andere weniger immer mal wieder mit dir Kontakt hat, kommt es einem nicht so lang vor. 2019 in Yorkshire bei der Weltmeisterschaft, kleines Interview mit Jonas Rutsch. Und jetzt, paar Jahre später, gestandener Profi bei EF, frisch vom Opening Weekend zurück zu Hause. Herzlich willkommen im Besenwagen, Jonas.
Ja, hi. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Und ist eine längere Zeit. Ich glaube, von euch dreien habe ich am wenigsten in der Zwischenzeit mit tatsächlich Paul zu tun gehabt.
Ja.
Andi und ich haben ja berufsbedingt mehr miteinander zu tun. Und
täglich.
Ja, scheiße. Genau,
mehr oder weniger. Und mit Basti, da läuft man sich auch mal öfter über den Weg.
Aber genau, also ich habe zumindest deinen Vorbau mittlerweile öfters auf Cycling News gesehen als dich. Der wird,
er ganz hat ehrlich, den längsten.
Ey, bei jeder Tech-Vorstellung, egal welche News-Site, ne, zeigen die immer deinen, wie lang ist der 200 Zentimeter langen Vorbau?
Also wie lang 170
Zentimeter. Ey, das ist so krass, Mann, 170 Millimeter, Alter.
Rad-Nerds sind alle gleich, so. Die sehen so einen langen Vorbau und also, geil.
Es hört auch irgendwie nicht auf, so die Nachfragerei. Also ich habe gedacht, naja, das ist vielleicht im ersten Jahr, geht es dann so ein bisschen seinen Gang. Aber generell ist das irgendwie auch im Peloton, ich werde ständig drauf angesprochen und es will auch irgendwie nicht enden. Also ist der Running Gag nach wie vor.
Gut, ist auch eine Sonderanfertigung, oder?
Ja.
Ich meine so die, also selbst ein 13er Vorbau ist ja für die meisten Hersteller schon außergewöhnlich lang oder so auf...
Ja, ich glaube, ab 14 gibt es. Genau. Ich glaube, 13 ist noch so ist
dann
Serie. So,
ja, aber das ist dann auch schon wieder super individuell. So die meisten Räder werden ja eher auch mit was Kürzerem verbaut, ne? Die so im Verkauf landen.
Und vor allem, weil es heutzutage halt auch hauptsächlich so Carbon-Cockpits gibt, dann da warte ich auch noch drauf bei Jonas eigentlich. Mal sehen, ob das irgendwann mal jemand zusammenklebt.
Ja, und traut. Traut vor allem.
Ja, die Stabilität ist dann das Problem. Das ist schon.
Da machst du 140er Vorbau und dann macht er so eine krasse Biegung, der Lenker so nach vorne, weißt du?
Ja.
Wie so ein Zeitverlenker schon fast.
Ja, dann den im Sprint dann vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Aber nochmal zur Erklärung hier, weil ich Jonas auch aus Bike-Fittings kenne. Jonas schon nicht klein und noch sehr langer Oberkörper dazu. Für einen Radfahrer tendenziell sehr gut. Aber für Vorbauhersteller kompliziert.
Ja, mit 1,97 Meter ist man heutzutage definitiv nicht mehr klein. Und ja, dann kommt eben bei mir noch dieses krasse Überverhältnis vom Oberkörper zum Unterkörper dazu. Und dann haben wir eine toxische Kombi, wenn es um Vorbaulängen geht.
Nice. Ja, du, ey, lass mal so ein bisschen durch deine Profikarriere, weil beim letzten Mal war die noch nicht angetreten, gehen, aber vielleicht erstmal ganz kurz bisschen privaten Quatsch. Wir waren letztens Radfahren
Jonas ist bei mir in der Heimat in die Nähe gezogen. Es gibt ja auf jeden Fall ein bisschen was zu feiern. Hat geheiratet, mit seiner Frau in ein Häuschen gezogen, jetzt Spessartbewohner, zumindest Rand-Spessartbewohner. Auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, die letzten Jahre seit dem letzten Podcast, was das angeht.
Ja, hat sich einiges so in der Zwischenzeit getan, das kann man wohl sagen. Auch unabhängig jetzt mal ganz vom Radfahren. Ja, so ein bisschen, du hast gerade ja schon angefangen aufzuzählen, irgendwie Baumpflanzen.
Dackelbesitzer habe ich
genau, auch gesagt. Genau, Dackelbesitzer, Haus gekauft, irgendwie Baum gepflanzt, geheiratet, also so ein bisschen der deutsche Traum.
Ja, ey, aber Dackel sehe ich bei dir echt, ne? Also das ist so, da passt auf jeden Fall.
Ist auch eher ein langer Oberkörper, so ein Dackel.
Ja, auch eher ein langer Oberkörper.
Genau.
Wie heißt der Ludwig, ne?
Ludwig.
Aber da, ich glaube, mit deinem Heiratsantrag, da bist du zum ersten Mal so richtig in den Radsportmedien gelandet, stimmt, oder? Also noch vor dem Vorbau.
Ja, dazwischen war ja noch Roubaix, da war auch ein bisschen was los da drumherum. Das nasse Roubaix, aber so richtig in den Medien war das mit dem Heiratsantrag mit Sicherheit auch, ja.
Erzählt mal.
Auf Netflix sogar gelandet, oder? War das nicht auch da drin?
Ja, der Schlusstag war das, genau.
Ja, Kontext. Ich habe es nicht mitbekommen.
Er hat auf dem Champs-Élysées nach der Tour de France am Ende hat er seiner Frau Heiratsantrag gemacht. Und war dann Mords auch in Tour, Instagram und so weiter. Und jetzt in der Netflix-Doku ist auch im Endteil.
Ja, ich bin froh, dass sie das kurz gehalten haben, muss ich tatsächlich sagen. Weil das war wenn sie da ganze Szene da reingenommen hätten, dann ist mir schon der Schweiß zusammengelaufen auf der Stirn. Weil ja, so ein kleiner Insider, man sieht ja immer so in den Films, in den ganzen Filmen sieht man ja immer, ja, wie man halt einen Antrag macht. Also das weiß ja jeder, wie das so funktioniert, aufgrund von Filmen etc. Aber an welche Hand man dann den Ring steckt und ob die Frau sich den Ring nimmt oder ob man den tatsächlich so dran steckt und so, das war mir gar nicht so bewusst. Da habe ich mir ehrlich gesagt bis zu dem Moment gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann gab es eine kleine Kommunikation zwischen Lorena und mir, da auch schon eine Serie. Und ich glaube, wenn sie das mit reingenommen hätten, das wäre irgendwie ja, ein bisschen strange gewesen.
Hat sie dann gesagt, hey, andere Hand.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich hat sie das gesagt.
Aber das wird mir jetzt trotzdem.
Hat ja funktioniert.
Wie nervös warst du? Also ich meine, Champs-Élysées, erste Mal war das dann, ne? Auch, oder?
Nee, zweites Mal.
Ja, okay. Von 22. Aber ist halt trotzdem immer cool. Aber, ey, und dann zu wissen, dass man gleich anhält und versucht, seiner damaligen Freundin dann irgendwie einen Heiratsantrag zu machen. Auf so einer Bühne, wo man ja auch weiß, die Kameras kommen gleich. Also es ist auch nicht so, dass das man abbrechen kann, sondern...
Wie hast du das organisiert? Hast du den Ring im Trikot schon gehabt oder musstest du den noch irgendwo holen?
Die ganze Tour schon im Trikot gehabt.
Nee, den habe ich tatsächlich, ich bin ja sogar noch in der Ausreisergruppe gewesen mit Schachmann, Maximilian. Und dann haben sie uns eingeholt, eingangs der letzten Runde. Also quasi mit der Glocke hat uns Feld wieder geschluckt. Ja, und dann habe ich halt, ja, war mal eingeholt, habe ich mich halt durchreichen lassen, weil da hast du ja dann nichts mehr zu melden. Und hatte meine Mutter strategisch günstig mit dem Ring eingangs von der Zielgeraden platziert und bin quasi im Vorbeifahren, habe ich den jetzt tatsächlich eingesteckt dann.
Ach, krass.
Und bin dann fürs Foto über die Ziellinie gefahren. Also das war echt, war gut gemacht, muss man wirklich sagen. Und habe ein Foto gemacht und bin dann zurückgefahren und habe mich so halt klammheimlich wegschleichen. Aber ja, der Netflix-Mann ist mir mit seiner Kamera und Mikrofon kam er dann auch angerannt und dann war nichts mehr mit klammheimlich.
Oh. Aber hast du... Fuck, jetzt weiß ich nicht, was ich fragen wollte. Egal, mir ist jetzt gerade die Frage entfallen. Aber finde ich cool. Also ja, also ich glaube, ich werde nie heiraten, aber... Ist auf jeden Fall.
Das dachte ich auch. Das dachte ich auch, Paul. Das dachte ich ziemlich lange Zeit auch. Also, ja, lange Zeit.
Ja, aber meine Katze will auch nicht heiraten, von daher.
Das ist egal. Das ist schon wieder für einen Insider.
Ja, ist egal.
Okay, alles klar. Dann Hund zugelegt.
Genau.
Also. Zu Hause läuft alles.
Alles gut, perfekt. Da, wo wir jetzt sind, fühlen wir uns wohl.
Tipptopp.
Ja, Alles soweit perfekt.
Jetzt, jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch die Karriere-Steps. Also, was ist dir, bevor wir jetzt auch dann zum aktuellen Opening Weekend kommen, zur bevorstehenden Klassikersaison, wo du ja garantiert schon mit den Hufen scharrst, was waren deine Highlights deiner Karriere so chronologisch gesehen? Was sind die Sachen, an die du dich am meisten zurückerinnerst? Fehler wie gute Dinge?
Boah. Also ich würde sagen, Highlights waren auf jeden Fall meine beiden Tourteilnahmen, was 21 ja tatsächlich auch sehr, sehr überraschend kam. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich irgendwie dann auch zur Tour vom Team nominiert werde. Das muss ich ganz klar sagen.
Ich kann mich da noch erinnern, dass du da tatsächlich saustark in Bergen gefahren bist auch, ne? Und dass das im Teammanagement dann doch sehr positiv aufgefallen war.
Ja, genau. Das, ich hatte immer in der Zwischenzeit, hatte ich mal auch 22 dann bei der Tour de Suisse, vor der eigentlichen Tour, hatte ich immer mal so meine Ausreißer nach oben, wenn es auch berghoch ging. Ja, kann ich mir eigentlich auch selbst teilweise gar nicht so erklären, woher das dann kam, weil eigentlich habe ich mich auch jedes Rennen ähnlich vorbereitet am Ende vom Tag. Ich denke, dass da immer ein gesunder Anteil dran Höhentrainingslage hatte, weil das für mich einfach ganz gut funktioniert, die ich dann davor absolviert habe. Und ja, das waren auf jeden Fall, da konnte ich mich dann auch selbst überraschen, gerade bei der Tour, wie ich da auch mit Berghoch mitgekommen bin und generell, wie ich auch dort in dieser Tour damals fahren konnte, 21. Das war definitiv ein Highlight. Und dann am Ende vom Jahr natürlich in Roubaix, mein erstes Roubaix, generell.
Ja, am Ende vom Jahr.
Genau.
Das war klingt lustig, aber war eben damals so.
Genau, war 21 Jahre am Ende vom Jahr und war ja dann auch diese, ja, allbekannte nasse Version von Roubaix seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und der Tag hat eigentlich da damals auch ganz beschissen angefangen. Ich glaube, ich bin als Letzter irgendwie aufs erste Kopfsteinpflaster gefahren, weil ich kurz davor einen Platten hatte. Und dann habe ich mich da so peu à peu nach vorne durchgearbeitet. Und war dann auf einmal, wo ich das Rennen schon fast abgeschrieben hatte, war ich wieder ganz vorne mit dabei und konnte da auch dann richtig eingreifen. Das war auch ja, definitiv ein Highlight. Und ja, wie das im Radsport so ist, zu den Niederschlägen oder auch den Tiefs, da gibt es natürlich dann deutlich mehr zu erzählen, als vielleicht zu den Hochphasen. Genau.
Also abschließend kurz noch zu sagen, Elfter wirst du bei diesem Roubaix.
Genau, genau. Hab mir dann aber im Finale tatsächlich, glaube ich, war auf Rang 5 liegend, aus Carrefour de l'Arbre raus und musste dann nochmal anhalten und das Rad wechseln, weil ich mir einen Schleicher gefangen hatte. Also ja, das war dann auch ein bisschen blöd, sage ich mal, weil ich glaube, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen dann als schlussendlich der Elfte. Aber so ist es halt in Roubaix, ne?
Also ich kann mich noch ganz gut an dein Debüt bei den Klassikern erinnern. Ah, 2020 ja. Omloped Newsblatt. Erstes Mal, war glaube ich, na, nicht erstes World Tour Rennen, du bist ja in Australien gestartet, aber erste große Klassiker bei den Profis. Mhm. Jonas ist direkt im Winning Move. Aber da... Dann kam, glaube ich, so eine Situation, habe ich mich selten beim Sportgucken aufgeregt. Also vielleicht nochmal so ein großes Fußballturnier oder so. Aber dann kam die Idee, Jonas, musst du jetzt endlich mal die Regenjacke ausziehen, damit der du da schon, über die ich mich eh schon die ganze Zeit aufgeregt habe. Ja. Naja, am Ende warst du nicht mehr in der Gruppe dabei, aber glaube ich, hast du trotzdem Eindruck hinterlassen, jetzt nicht nur wegen der Regenjacke, sondern weil du da eben schon direkt im ersten Rennen richtigen Move drin saß und so, und dann ging ja auch die Klassikerkarriere erst so richtig los, ne? Und dann ein Jahr später eben schon fast ein Top 10.
Ja, ich würde generell sagen, damals wusste ich eigentlich gar nicht so wirklich, was ich da mache, und ich wusste es auch gar nicht so wirklich einzukategorisieren, was das jetzt bedeutet, irgendwie da in dem Move auch drin zu sein. Ich bin einfach gefahren, würde ich sagen. Und ich glaube, das hat man auch vor dem Bildschirm erkennen können, dass ich mir eigentlich über relativ wenig drumherum Gedanken gemacht habe, sondern einfach, ja, so wie ich das aus der U23 kannte und im Jahr davor dann auch wie ich da Radrennen gefahren bin, so habe ich da halt weitergemacht. Und ja, das kann man dann halt aber auch in dem modernen Radsport nur bis zu einem gewissen Punkt machen. Ne? Also das ist mir dann jetzt nach und nach dann auch immer bewusster geworden, dass man halt nicht mehr so fahren kann wie zu U23-Zeiten. Vor allen Dingen dann auch mit fortschreitendem Alter hat man dann halt auch eben neben dem eigentlichen Radfahren in diesem Teamgefüge eine Verantwortung, die dann halt noch dazukommt.
Weise gesprochen.
Ja. Hätte ja, ich 2020 wird's? Sicherlich nicht so gesagt oder 21.
Ja, ey, wir hatten ja vor kurzem auch hier einen deiner sportlichen Leiter noch im Besenwagen sitzen. Zum zweiten Mal Andy Clear. Hast du viel mit ihm zu tun?
Ja, ich würde sagen, dass ich in dem Team bin, ist Andreas eigentlich eine von zwei Personen, mit denen ich am engsten und regelmäßigsten Kontakt habe. Neben meinem Trainer oder Coach Ken van Marke. Und ja, also definitiv haben wir da öfter miteinander zu tun.
Und ansonsten mit Stefan Bissiger, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Also wir hatten davor schon was zusammen miteinander zu tun und das hat sich natürlich jetzt noch intensiviert. Also man sagt da auch, böse Zungen behaupten auch, dass das eigentlich, dass hier nur eine Scheinehe ist, die ich führe daheim und dass meine eigentliche Ehe im Team geschlossen wurde.
Geil, Arbeitsehefrau.
Genau.
Ja, ihr macht öfter auch so, wenn ihr Privattrainingslager macht, seid ihr eigentlich immer zusammen unterwegs, oder?
Ja, da kommen dann teilweise auch, oder kamen in der Vergangenheit auch ganz, ganz verrückte Sachen raus, wie irgendwie in der Schweiz auf einem Berg, der sich Sentis nannte, der 2500 Meter hoch ist, einfach mal mit der Gondel hochfahren und da zwei Wochen sitzen, weil
die da Gondel nicht mehr... Saß dir.
Ja, wir sind eingeschneit, du. Zum Glück nicht zwei Wochen, weil dann wären sie das Essen ausgegangen, aber wir saßen oben drauf und haben halt dort unser 21 war das, unser Trainingslager gemacht. Es war rückblickend gesehen, retrospektiv war das echt ein gutes Trainingslager auch. Aber wir hatten das ein bisschen fehlkalkuliert, weil irgendwie Stefan hatte noch einen Termin mit Vision, also einen von unseren Sponsoren, und war deshalb in Mailand und kam dann zurückgefahren. Und ich bin quasi oben, bin unten trainieren gefahren und dann am Nachmittag hoch und da hat sich schon so abgezeichnet, ah, das Wetter ist nicht so toll. Also man muss sich das so vorstellen, da geht kein anderer Weg hoch, als mit diesem Lift, also mit dieser Seilbahn da hochzufahren. Mhm. Und die letzte Seilbahn fährt, glaube ich, immer um 16 Uhr oder was. Und Stefan sagte schon, ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ich heute noch nach Mailand muss. Wenn nicht, muss halt eine Nacht alleine oben bleiben und dann komm ich dann halt am nächsten Tag hoch. Er hat es dann irgendwie auf 5 Minuten genau, hat es dann geschafft, tatsächlich von Mailand noch zurückzukommen. Und ich hatte mir noch im letzten Dorf, Urnesch heißt das, vor der Spitze, quasi wo man dann mit der Gondel startet, hatte ich mir noch so eine Umhängetasche im lokalen, wie heißen die Einkaufsläden da? Ich habe Coop oder?
Ja, nee, Coop, ja.
Coop, im lokalen Coop da unten umgehängt und bin die letzten Kilometer von der Schwäge Alb, bin ich hochgefahren und hatte da quasi ein bisschen was, so Notration zum Essen, einfach nur so zwischendurch drin. Und Stefan kam dann nachmittags hoch, das hatte ich schon angedeutet, das Wetter ist nicht so toll. Ja, und dann saßen wir da dann tatsächlich für, ich glaube, 4 oder 5 Tage saßen wir da oben fest. Wir hatten eine Rolltrainer dabei und dann haben wir da mit so ein paar Spitzeln vom Schweizer Militär, die auch noch da oben ansässig waren, haben wir da oben wirklich Mutterseelen allein auf diesen Berg gehockt und es ging auch nichts mehr runter, weil wir sind eingeschneit, der Wind war zu stark und die Gondel ist nicht mehr gefahren. Ja, dann haben wir täglich dann halt auf 2500 Metern haben wir dann auf der Rolle trainiert und Stabis gemacht und uns von den paar Haferflocken und Proteinpulver, was wir zusammen gekauft hatten, ernährt. Also ja, bisschen Survival-mäßig.
Ja, geil. Ich bin da letztes Jahr hochgewandert.
Genau, da geht ein Wanderweg hoch. Aber das geht auch erst ab Mai, Ende Mai frühestens, weil davor ist Schnee bedeckt und da kann man nur mit Schnee schon durch.
Also wir sind da auch noch hoch mit Schnee und ich hatte das erste Mal Angst um mein Leben und das meiner Begleitung, weil das war echt, weil ich bin noch nie, also du siehst halt irgendwann oben das Ding und es ist halt einfach steil, du musst eine Steilwand hoch und da war alles voller Schnee und Eis. Und das war, ja, also ich lebe ja noch, wie man sieht, aber ich hatte auf jeden Fall Puls und Angst. Aber ja, unten ist ein schönes Hotel, wo die Gondel losfährt.
Ja, genau, unten ist ein schönes Hotel. Klar, aber auch eigentlich geplant, dass wir immer frühstücken, aber wie gesagt, die ersten 5 Tage war nichts mit Frühstück. Ja, aber haben wir gut Gewicht gemacht in der Zwischenzeit. Das war dann auch in Ordnung am Ende vom Tag.
Tja, es sind so Geschichten, die man dann seinen Enkeln erzählt, wenn man welche hat.
Ja, genau. Als Warnung mit auf den Weg gegeben.
Ja, lass mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt eintauchen. Saison 2024. Andi weiß es, vielleicht ist es auch schon geregelt, aber ich vermute, das, was als Radprofi eben so Teil des Geschäfts ist, Vertragsjahr, immer so ein bisschen Druck. Wie ist die Form? Wie war das Wochenende? Was nimmst du dir vor?
Richtig, Vertragsjahr dieses Jahr. Also oft wird es ja so bezeichnet wie so ein Damoklesschwert, was über einem dann schwebt. Aber ich muss ehrlich sagen, mal vorab gesagt, versuche ich da eigentlich gar nicht so viel drüber aktiv nachzudenken, weil den Druck, der dann damit einhergeht, den erzeugt man ein Stück weit auch selbst. Einfach versuchen, dieses Jahr so schnell wie möglich Rad zu fahren. Ich denke, den Winter habe ich gut gearbeitet. Habe mich auch nochmal vielleicht, was die mentale Komponente angeht, auf eine neue Ebene gebracht. Von dem, wie ich in Rennen reingehe und auch, wie ich dann vielleicht letzten Endes fahre. Form passt. Leider konnte ich das, ich bin ja in Australien wieder eingestiegen, wie eigentlich die letzten Jahre auch. Leider ist das jetzt am Wochenende ein bisschen in die Hose gegangen, muss man ganz klar so sagen, beim Opening Weekend, also wir sind nur in Omloop gefahren, aber da lief es tatsächlich nicht so wirklich rund. Genau.
An was hat es gelegen?
Das sind mehrere Komponenten und das addet sich dann so ein bisschen ab am Ende vom Tag. Ich denke, der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass wir die Abfahrt verpasst haben, die nach Oudenaarde stattgefunden hat und von einem gewissen Team Jumbo Lise Bike oder Visma Lise Bike, im ersten Mal Lise Bike, Visma Lise Bike, richtig. Kommt mir durcheinander mit den ganzen Namen. Angeschlagen wurde oder die haben mir da das Ding auf die Kante genommen und ja, da wurden wir ein bisschen vom Wind auch verweht. Und ab dem Zeitpunkt waren wir eigentlich so ein Stück weit in der Defensive und ja, dann war der Tag mehr oder weniger gelaufen. Dann sind es die Karten auf der Hand geflutscht und damit war es dann rum. Und das muss ich auch tatsächlich dann noch hänge ich noch an, muss ich auch auf meine Kappe ein Stück weit nehmen, weil ich war genauso wie der Rest des Teams da auch nicht in Position und hab's ja auch verpasst.
Andi hat, bevor wir jetzt mit ihr hier reingekommen sind, hat mir das Thema auch so und er meinte, dass die haben ja mega früh angefangen und dass er es nicht verstehen kann, warum, oder Andi, du kannst es nicht verstehen, dass andere Teams immer noch denken, dass das Radrennen so ablaufen wird, wie es immer abgelaufen ist. So, und das spiegelt ja gerade ein bisschen wieder, was du erzählt hast, ne? Dass ihr halt die Abfahrt verpasst habt. Also habt ihr gar nicht damit gerechnet, also jetzt werdet ihr damit rechnen, aber war es für euch gar keine Option, dass es einfach nochmal eher losgeht als jetzt vielleicht schon letztes Jahr?
Doch, das war definitiv eine Option. Das wurde auch angesprochen im Vorab. Aber ja, in den Köpfen ist halt immer noch eine bestimmte Art von Rennen drin. So würde ich es versuchen zu erklären. Und ich denke, dass der Fokus einfach von jedem individuell und dann auch im Gesamten vielleicht als Teamgefüge auf vielleicht auch falsche Sachen gelegt wurde. Also, dass wir uns auf vielleicht auch wieder persönlich auf was Falsches eingestellt hat. Wir hatten diese Idee, die man dann im Meeting macht, in einem Pre-Race-Meeting, wie das Rennen abläuft. Und ich glaube, dass wir einfach uns da nicht richtig adaptiert haben im Laufe des Rennens. Ja, und wer schon mal durch Oudenaarde in einem Radrennen gefahren ist, der weiß ja auch, dass davor geht es quasi relativ schnell in relativ schnelle Einfahrt in die Stadt. Und dann ist auch wirklich, wenn du es da verpasst, ist eigentlich auch wirklich nicht mehr so viel Zeit, irgendwas zu reparieren, weil es geht dann enger zusammen, rechts, links. Und dann fährst du auch schon wieder aus dem Ort raus. Und wenn du dann nicht in Position bist oder dich als Team nicht gefunden hast bei der Einfahrt, dann hast du eigentlich so gut wie keine Chance mehr, das irgendwie in dem Ort selbst zu reparieren. Und ja, dann wurden wir auf dem falschen Fuß erwischt und damit war der Tag dann ein gebrauchter Tag.
Wie läuft das dann im Funk ab? Habt ihr dann da quasi Stress? Also jetzt
dann
gar nicht
du den Stöpsel raus am besten, glaube ich.
dass ihr da irgendwie vom sportlichen Leitung Stress bekommt, sondern einfach allgemein untereinander, dass dann so ist, oh fuck, wie können wir das jetzt irgendwie noch retten? Oder ist dann so ein bisschen erstmal Survival-Modus angesagt?
Nee, also an Retten kannst du dann im ersten Moment tatsächlich erstmal gar nicht denken, muss man sagen, weil du musst erstmal schauen, dass du irgendwie deinen Arsch in die passende Position bewegst. Und wenn du da nicht bist, dann musst du erstmal den Survival-Modus anschalten. Und das, wie gesagt, wenn du auch als Team nicht zusammen bist, muss das erstmal jeder für sich selbst machen. Und ja, wenn dann die dementsprechende Wattzahl und auch Geschwindigkeit auf dem Tacho steht, ja, wird das halt nicht leichter dadurch. Und deshalb ist dann schon Panik angesagt in dem Moment.
Also hat sich nichts geändert als früher.
Ja. Und was ich vielleicht auch noch anhängen will, man muss ja, klar, wir haben das glorreich verpasst, aber das ging ja auch nicht uns nur als Team so, muss man ja auch ganz deutlich und klar dazu sagen. Also es waren ja einige, die da auf dem falschen Fuß erwischt wurden.
Ja, nicht alle, auch, ne? Fast.
Nicht alle, aber ja. Doch
aber
einige.
Wie geht ihr dann im Nachhinein dann damit um? Also wie analysiert ihr das? Also ich meine, klar, man kann seine eigenen Fehler analysieren, aber sagt ihr auch, guckt ihr auch, was die anderen falsch gemacht haben, um da irgendwie so ein bisschen so ein Pattern zu sehen? Also ich meine, es ist ja interessant, dass es ja bei vielen Teams so geht. Man muss ja irgendeine Konsequenz daraus ziehen. Das ist beim nächsten Mal nicht nochmal passiert.
Ja gut, die Konsequenz, die kann ich, glaube ich, schon ein Stück weit ableiten. Das wird halt jetzt so sein bei den restlichen. Ich meine, das ganze Wochenende so gefahren. Am Folgetag Kurne war ja Copy-Paste mehr oder weniger auch von Start weg eigentlich Rambazamba. Gut, das ging dann gegen Hälfte des Rennens einfach auch ein Stück weit. Es war jetzt nicht dieser Überrumpelungseffekt, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern es hat sich einfach ausgedünnt tatsächlich auch. Aber ich denke, dass fürs restliche Frühjahr dann einfach die Rennen auch dementsprechend von jedem Team, weil man eben jetzt weiß, dass die Karte gespielt wird wieder und es vor Augen geführt bekommen hat, dass von jedem Team auch dementsprechend schon vom Start abgefahren wird. Also der Stress wird einfach von Kilometer Null noch mehr steigen.
Und denkst du auch, dass es eine Option ist, einfach auch proaktiv zu sein, also gar nicht zu warten, bis dieser Punkt kommt, wo Wismar dann irgendwie das Rennen so sich hinlegt? Also man hat so ein bisschen manchmal das Gefühl, als wenn alle so auf diesen Punkt warten. Ich weiß, es ist auch immer von außen einfacher zu irgendwie zu kommentieren und zu analysieren, als dann selber als Rennfahrer.
Mhm. Ja, ich kann es gut nachvollziehen, dass das von außen wahrscheinlich so aussieht. Es fühlt sich aber tatsächlich im Rennen ganz anders an, weil du fühlst dich eigentlich die meiste Zeit trotz dessen relativ nah schon an deinem Limit. Es ist nicht so, dass irgendwie dass darauf gewartet wird, sondern es ist verdammt schnell einfach, man muss das wirklich so sagen. Also wir fliegen da schon rum, dann ist es ja oft so, dass eine Break geht und dann ein paar Leute in irgendeiner Mannschaft dafür zuständig sind, diese Break zu kontrollieren, dass eben nicht die falschen Leute reinkommen. Und ja, die Gap jetzt gerade beim Omlop zwischen diesen Downsetteln, nachdem dann der Breakaway weggefahren ist und dann schmeißt Wismar das direkt auf die Kante. Das war halt wirklich relativ kurz die Zeit, weil die Leute halt dann zum Pinkeln und dann geht es aber auch schon nahtlos miteinander über und es geht direkt weiter.
Nee. Also Schweine.
Beim Umlauf echt nicht viel Zeit zwischen wir fahren los und wir können das Ganze irgendwie aktiv gestalten, bis dann, also ich meine, ich glaube bei 135 to go oder so ging's los, ne? Also
ja, noch 70 Kilometer, genau. Ja. 70 Kilometer im Rennen. Und ja.
Ich hätte jetzt auch nochmal eine Anschlussfrage. Also du bist jetzt schon ein bisschen dabei, aber noch nicht so ewig. Wie hat sich für dich in der kurzen Zeit der Radsport nochmal verändert? Also die Geschwindigkeit wird ja, also ein bisschen sagen alle, ne? Du sagst ja gerade selber, es ist einfach die ganze Zeit schon so schnell, dass man auch.
Das ist schon die fünfte Saison, das hätte ich gar nicht. Ich hätte jetzt vierte gedacht oder ja, so.
Aber wie nimmst du das wahr? Wird das einfach jedes Jahr immer nochmal wie so ein Schritt, der echt unangenehm ist? Also du bist ja jetzt auch zu einer Zeit reingekommen, wo der Sport schon anderer war als zu dem Zeitpunkt, wo Andi und ich gefahren sind.
Ja, aber auch definitiv in der Zwischenzeit, wo ich jetzt Profi bin, kann ich sagen, dass sich das nochmal sehr, sehr gewandelt hat. Wir haben ja vorhin von meinen von meinen Ausfällen beim Umlauf in meinem ersten Jahr gesprochen. Wenn du, heute könnte ich nicht mehr so fahren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da damals bedeutend stärker war oder sonst was, wenn ich mir jetzt Zahlen, Daten und Fakten angucke, sondern diese Art und Weise, Rennen zu fahren, das ist einfach, heute musst du das schon drauf haben, wenn du da reinkommst. Du kannst dir das einfach schlichtweg, weil dann wirst du kein Rennen mehr fertig fahren, wenn du in das Profi-Peloton heutzutage einsteigst als junger Fahrer und mit deinen Körnern sinnlos um dich rumschmeißt, weil du nicht weißt, wie du sie einsetzen sollst. Also diese ganze Geschichte hat sich, glaube ich, grundlegend geändert. Und was ich halt persönlich merke, weil ich meine, ich habe die passende Größe, ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Fahrer, die nah an den 2 Metern dran kratzen, ist die Aerodynamik-Komponente. Also das ist für mich was sich die Rennen ganz, ganz klar verändert hat. Weil einfach Fahrer vielleicht auch ein Stück weit, die jetzt nicht die absolute Power in Zahlen irgendwie auf die Straße bringen, gerade im Frühjahr bei Flandern, wo es ja dann doch einige Hellinge hochgeht, die einfach, ja, hättest du ja früher gedacht, das ist ein Bergfahrer, weißt du, da hättest du gar nicht dran gedacht, okay, der wird jetzt vielleicht mal auch um Sieg bei der Flandern-Rundfahrt mitfahren, aber die Leute stehen jetzt halt am Start und die gewinnen das Ding dann auch im Ernstfall zum Schluss. Und da war meine Perspektive einfach, als ich Profi wurde, noch eine andere. Also als Klassikerfahrer, ja, warst du ein großer, großer, starker Kerl, der gut drauftreten konnte und schlechtes Wetter abhaben konnte. Und diese Ansicht, die ist nicht mehr up to date.
Jetzt musst du dir so einen Semi-Aero-Helm aufsetzen.
Ja, genau. Jetzt musst du nach den letzten Möglichkeiten greifen, nach dem letzten Strohhalm, um irgendwie da noch mitzuschwimmen.
Du bist denn jetzt aber nicht gefahren beim Opening Weekend, ne?
Nee, aber das hat tatsächlich einen pragmatischen Grund bei mir, weil man kann ihn zwar mit Brille fahren, aber auch die Brille ist dann relativ nah an der Helmkante dran. Ich schwitze immer ziemlich extrem. Und ich kann es nicht haben, wenn mir dann irgendwie der Schweiß an den Brillengläsern oder gar am Visier innen runterläuft. Also da werde ich kirre.
Aber was sind für dich so daraus eigentlich Konsequenz ist das falsche Wort, aber ich finde es interessant, was du gerade sagst, weil das ja auch schon so ein bisschen ist, was Andreas Klier gesagt hat, dass so kleine Fahrer, gerade bei auch belgischen Rennen, immer weiter nach vorne kommen. Ich meine, Erwin de Poel ist das Paradebeispiel für einen kleinen Fahrer, der natürlich auch hohe Wattzahlen fährt, aber in Kombination macht es ja halt gar keinen Spaß mehr. Da bist du ja, obwohl du viel Watt fahren kannst, ja so, also zum Teil so im Nachteil, ne? Also du kannst dich ja nicht noch kleiner machen. Du kannst jetzt noch einen längeren Vorbereif machen, damit du noch weiter runterkommst. Halt, aber
wie Nils gegen Tratnik.
Ja, genau, ja. Das ist halt total. Das
ist ein gutes Beispiel, ja. Also, du guckst dann halt auf den Tacho und denkst dir so, ja, ich trete jetzt hier halt 500, 600 Watt, aber irgendwie, ja, das ganze Ding ist so schnell und ich kann einfach dann über die Leistung ab einem bestimmten Punkt kannst du gar nicht mehr den Unterschied machen. Also das ist einfach ausgereizt. Weil wir halt dann auch so weit optimiert sind schon auch was, ja, also ich meine, das ist bei mir jetzt auch so, ich laufe jetzt vorbereitend auf die Klassiker, laufe ich auch mit der Waage rum und gehe abends zum Essen mit meiner Frau und wiege mein Zeug ab, weil halt auch dann Gewicht und so weiter, das macht alles einen Unterschied und jeder ist da schon so weit fortschrittlich jetzt optimiert, dass einfach diese Spielräume, wo du ja dieses Unbefangene, wie ich 2020 vielleicht dann auch bei einem Umlauf ins Rennen gegangen bin, das kannst du dir halt fast nicht mehr erlauben. Also das ist glaube ich vorbei, da kann man sich schon verabschieden von der Zeit. Zumindest meine Wahrnehmung.
Okay, jetzt was nimmst du dir vor für die kommenden Klassiker?
Für die kommenden Klassiker wäre es schön, wenn ich bei einem von diesen Top-10-Resultaten vielleicht, um jetzt mal in Resultaten schon zu sprechen, einfahren könnte. Das wäre für mich persönlich schön. Und ansonsten will ich einfach, ja, so gut es geht durch diese Periode, auf die ich mich den ganzen Winter jetzt vorbereitet habe, gut vorbereitet habe, durchkommen. Also das maximal rausholen.
Was, wie sieht dein Rennkalender aus?
Mein Rennkalender sieht so aus, dass der jetzt erstmal ja quasi alles inkludiert, was so in Belgien anfällt. Bis Roubaix. Ich fahre jetzt als nächstes Paris-Nizza. ging ich am Freitag los und dann nach Mailand San Remo und dann geht's nach Belgien. Bis Flandern und dann Roubaix. Dann habe ich eine kurze Pause. Die ist aber nur relativ kurz, weil ich dann schon wieder für Frankfurt draufstehe, soweit ich das weiß. Und dann geht es so ein kleines Rennen. Bin ich schon mal in der U23-Kategorie gefahren. Boucle de la Mayenne mit Moni damals noch. da habe ich schon Top 10 im GC einfahren können.
Geil.
Genau, gucken wir mal. Freue ich mich eigentlich ehrlich gesagt auch drauf. Und dann soll ich die Dauphiné fahren. Und weiter haben wir bis jetzt noch nicht geplant.
Wir sind gespannt. Ja, ey, super interessant, was mir gerade noch so irgendwie eingefallen ist. 5 Jahre jetzt im Profi-Peloton. Wir kennen dich alle noch aus der U23, wie du gerade schon angesprochen hast. Member von Team Lotto Kernhaus Allstars. Jetzt mal so für den allgemeinen Besenwagenhörer, Fan, deutscher U23-Fahrer, Lotto Kernhaus, wird Profi bei EF, 5 Jahre Profi jetzt, World Tour, dies, das. Wie hat sich deine Leistung entwickelt in den Jahren? So, also jetzt mal einfach für so einen Radsport-Fan, um sich vorzustellen, welche Werte hast du im ersten Jahr treten können? Wie bist du da reingegangen? Oder an was machst du es fest, wie du am Ende von einem Rennen noch performst? Sag mal einfach so das, was dir einfällt. Über die Entwicklung.
Also wenn wir jetzt von Leistungsdaten sprechen, dann ist es so, dass ich generell sagen würde, dass ich die Reproduktion von hohen Leistungsdaten oder sage ich jetzt mal von 1-Minuten-Werten und sowas, dass das natürlich die Härte einfach, dass du das am Ende von einem Rennen noch abrufen kannst, dass das definitiv besser geworden ist. Die absoluten Zahlen würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass sie sich dann, wenn man jetzt von 20 Minuten oder was weiß ich spricht, dass die sich so sehr verbessert haben. Aber einfach, wie oft du es abrufen kannst innerhalb eines Rennens, was natürlich für die Klassiker dann interessant ist. Wenn man dann überlegt, dass ich dann in meinem ersten Jahr vielleicht bei Flandern, was 270 Kilometer lang ist, nach 200 Kilometern in die Luft geflogen bin, weil ich einfach bis unter den Haaransatz rüber mit Laktat, dann ist es jetzt so, dass ich das halt tolerieren kann. Und das kommt tatsächlich dann auch einfach nur durch die Rennen. Also ich glaube nicht, dass man das, ich glaube, das kann man nur bedingt trainieren.
Absolute Zahlen wäre ja auch fast utopisch, dass die sich noch verbessert haben, weil ich kann mich noch an unser erstes Gespräch erinnern. Das war dann wahrscheinlich Ende 2018.
Ich weiß noch, wo es war. Das war in Koblenz, genau.
Und da hat mich Jonas angesprochen und mir von seinem letzten 20-Minuten-Test erzählt. Und da dachte ich mir so, ja, komm, was hast denn du für ein scheiß Wattmesser am Rad? Das kann gar nicht sein. Ich glaube, da bist du zum ersten Mal so 500 Watt auf 20 Minuten gefahren.
Ja, genau.
Und ein paar Wochen später habe ich dann auf der Straße gesehen, dass der Wattmesser anscheinend doch funktioniert hat.
Average Cycling Enjoyer. 500 Watt, 20 Minuten. Standard bei Rutsch.
Ja, das weiß ich aber noch. Da hat Andi mir damals noch, da war ich noch bei LKT, das hast du mir geschickt. Oder war ich bei LKT, glaube ich. Hast du mir geschickt, hast du gefragt, ob das stimmen kann. Also ob das möglich ist.
Und du hast dich dann sogar noch selbst davon überzeugt, als du der Bundesvorsitzende warst in der Slowakei.
Stimmt, jetzt der Bundesvorsitzende war. Genau, und vor allem, du bist das ja auch dann noch auf Mallorca am so leer von der nassen Seite gefahren, ne?
Genau.
Genau, also auch noch nicht, also auch noch mit Kurven und so. Da haben wir echt alle.
Das reicht auch gar nicht, da musst du aus so leer unten schon rausfahren, ne?
Nee, das waren zwei verschiedene Sachen, Paul. Also der Jonas ist in dem Trainingslager dann im Frühjahr drauf nochmal eine ziemlich gute Strava-Zeit gefahren beim
Slayer. Aber ich weiß,
das war jetzt nicht der 20-Minuten-Test.
Ich weiß aber, die Werte. Okay, da bringst du durcheinander, aber ich weiß, dass du mich damals auch gefragt hast, was ich davon halte, ob ich denke, dass es realistisch ist. Zu damals halt waren das halt noch krasse Zahlen. Mittlerweile hast du ja schon.
Mittlerweile musst du das mit 65 Kilo fahren.
Ja, nicht ganz, aber da kommen wir vielleicht auch noch hin, wenn wir Pech haben.
Ja, genau. Und der Rest, muss ich dann sagen, was ich in der Zwischenzeit getan habe, also die Zahlen, die haben sich vielleicht noch minimal verändert nach oben hin, aber was ich halt getan hat, ist vor allen Dingen, dass ich dann halt mit Gewichtsgeschichten experimentiert habe und da auch meine Grenzen ein Stück weit ausgetestet habe. Also wenn ich jetzt bei der Tour de Suisse 2022 irgendwie vorne am Berg mitgefahren bin, dann hatte das was damit zu tun, dass das eins von diesen Experimenten war, wo ich mal geguckt habe, tatsächlich, wie weit kannst du runtergehen, bis du in die Luft fliegst. Und das ist dann auch kurz darauf passiert, nämlich Anfang von der Tour 22, da bin ich dann in die Luft geflogen. Also das war dann zu wenig, wie ich dann herausgefunden habe, auf die schmerzliche Art und Weise. Und ja, genau.
Aber das muss man tatsächlich einfach rausfinden, ne? Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile...
Nicht unbedingt bei der Tour.
Ja, nicht bei der Tour.
Aber ja.
Ja. Also ich habe es auch schon mal bei der Tour, ist jetzt auch schon lange her, auch schmerzlich rausgefunden. Dachte ich auch, schön leicht ist gut. Ist auch für einen Tag, ist das auch gut, aber die Regeneration ist dann doch ein bisschen gehemmt.
Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und eine Gewichtsreduktion mit auf dieselbe Art und Weise betreiben, wie man dann als Sportler oder als Radsportler auch das Training betreibt, nämlich exzessiv. Und wenn man sich dazu sehr reinsteigert, dann passiert eben genau das, was uns beiden dann passiert ist, und dann fliegt man auch mal ganz schnell in die Luft, und davon erholt man sich leider bei so einer Sache nicht so schnell.
Kannst du da Zahlen, Einblicke geben, so mit welchem Gewicht bist du so in deine Profikarriere gestartet? Zwischen was hast du gespielt? Was ist jetzt so das, was du dein Renngewicht nennen würdest?
Also kann ich definitiv Einblicke geben. Das ist kein Staatsgeheimnis. Ich denke, in die Profikarriere gestartet bin ich so mit 83 bis 85 Kilo Range. Und habe mich dann sukzessive mal ausprobiert bis runter auf 78 Kilo zeitweise, bei 1,97 Meter, was definitiv zu wenig ist, kann ich vor euch nehmen. Und jetzt ist so mein man muss immer bei mir separieren, ein Stück weit zwischen früher, und dann kommt der Höhentrainingslager irgendwann und dann geht es Richtung Tour. Und da verliere ich immer Gewicht. Also mein Frühjahrsgewicht ist so um die 82 Kilo. Zwischen 80 und 82 Kilo, aber eher Richtung 82 als Richtung 80. Also da weiß ich schon, dass, wenn es dann auf die 80 zugeht, muss ich aufpassen, weil dann ist schon so ein bisschen kritisch. Und dann für sage ich mal, eine Landesrundfahrt oder für, wenn es dann wirklich länger berghoch geht, dann sind es dann so 80 Kilo. 80, 81 Kilo.
Passend zum Thema die Frage: Dein Favorite Post-Ride-Snack?
Das sind tatsächlich die Happy Peaches von Haribo. Die mag ich ganz gern. Und dann ein bisschen Ananassaft noch dazu. Oder Ananassaft-Schorle, das ist mal eine feine Sache.
Das ziehst du rein, wenn du nach Hause kommst?
Ja, eigentlich jeden Tag.
Okay, nice. Hast du dann immer so eine ganze Palette von dem Zeug da stehen oder was?
Ja, es gibt immer so, hier beim lokalen Edeka gibt es immer so Discount-Wochen. Und da musst du dann immer zuschlagen, wenn die gerade im Discount sind. Das ist auch wieder so eine deutsche Eigenart. Von
Wie mein Opa, echt.
Genau, und dann werden dann ein paar, mal so 10, 15 Packungen gekauft, und die werden dann hier bei uns in der Speisekammer eingelagert. Und ja, genau.
Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Zahnarzt irgendwo da in der Nähe, wenn ihr hier.
Oh, da ist noch eine andere Geschichte. Da hatte ich jetzt böse Probleme. Also, was heißt böse Probleme? Ich habe jetzt, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine Füllung bekommen. Und dann habe ich in weiser Voraussicht mal unseren Teamarzt kontaktiert, weil wir haben ja das Adams-System. Und habe ihn gefragt, wie das ist mit der Injektion, weil da gibt man so eine lokale Betäubung. Wenn die da bohren, da hinten, das waren bei mir oben die Zähne, die Backenzähne hinten, und habe gefragt, ob das alles so in Ordnung ist, und dann hat er gemeint, nee, da muss er mir ein Herz abgeben, weil das ist, da ist Adrenalin drin, in der Injektion, und ich müsste einen Schrieb von Doktor geben lassen. Ja, okay, habe ich dann so hingenommen, und da hat er gesagt, ja, aber das ist ein bisschen umständlich, dann hast du halt nachher die Rennerei, habe ich mir gedacht, und bin dann dahin spaziert an dem, ich glaube es war ein Freitag, und habe zur Zahnärztin gesagt, ich versuche es ohne, also ich will da keine Rennerei haben, lass mir die Injektion weg. Hat so gesagt, sind Sie sich da sicher? Sind Sie sich da sicher? Hab ich gesagt, ja, hier wegen Dopingkontrollen und so weiter. Ich will da jetzt keine Rennerei haben. Lass mal das. Mm. Okay. Hat sie angefangen. ich glaube, jetzt zwischendrin dreimal erkundigt, weil das Zwirbelech ganz schön rein, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich habe dann so meine Hose im Verlauf habe ich schon durchgeschwitzt, aber habe sie über die Bühne gebracht. Und ich glaube, die hat danach hatte gedacht, dass ich echt mit allen Latten am Zaun habe. Ich bin spaziert, die hat mich so ganz komisch angeguckt. Ich glaube, die hat gedacht, dass ich irgendein kranker Fetischist bin oder irgendwas.
Der steht auf Schmerz.
Ja, genau.
Ich habe ja von meinem Zahnarzt die Story mit Timtor und Teutenberg bekommen, dass der ohne Narkose behandelt werden wollte. Vielleicht liegt es daran, echt.
Ja.
Keine Ahnung, ich muss mal nachfragen. Tja, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Also.
Also kann ich nicht weiterempfehlen, die Erfahrung.
Radprofi, beste Leben.
Ja.
Eins von fünf auf Yelp.
Ja.
Oh Mann, ey. Ja, gut. Kann nur besser werden, aber. Ja, an dem Ananassaft und den Pfirsichen. Ah, gut.
Ja, ich putze auch immer schön Zähne, daran liegt es nicht.
Okay.
Lassen wir jetzt mal so stehen. Wollen wir jetzt nicht unbedingt als Empfehlung
weitergeben.
Wer
kocht bei euch, du oder Lorena?
Das ist eine Zeitsache. Oder eine Zeitfrage. Wenn sie Zeit hat, kocht sie. Wenn ich Zeit habe, koche ich.
Okay. Ja, beim nächsten Mal frage ich nach dem Rezept.
Alles klar.
Und so. Ja, Boys,
wir haben
was
ja,
wollt ihr noch wissen?
Ich habe noch eine Sache, die ich mal eigentlich auch, glaube ich, noch nie dich gefragt habe. Wir haben ja hier auch einen ganz großen Rigoberto Uran-Fan im Podcast. Und du bist ja jetzt auch schon zweimal die Tour mit ihm gefahren, als Leader auch. Wie ist so die Kommunikation mit Rigoberto? Soweit ich weiß, spricht er ja wenig Englisch, um es mal so zu formulieren.
Rigo spricht, glaube ich, sehr gut Englisch, wenn er denn will.
oder so.
Ja, ich glaube, er versteht definitiv alles. Also 100% bin ich mir da sicher. Und der spricht auch, wenn er mag, ein sehr gutes Englisch. Und die Kommunikation ist so, dass Rigo ist ja jetzt, wird er nachdem seine Karriere beenden, dass der was so Lieder angeht, ich habe ja hier rechts und links so ein bisschen aus anderen Teams gehört, wie Lieder so drauf sind, gerade dann Grand Tour Lieder oder drauf waren in der Vergangenheit, der war da immer sehr untypisch. Also der macht sein Ding und sagt, wenn er was braucht und ist demnach ein sehr, 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 sehr dankbarer Lieder.
Okay. Also der lässt euch halt einfach machen und ja.
Ja, nee, der guckt sich so die Fahrer an, mal eine Woche lang oder so, und dann bindet er sie in seinen Plan oder seine Fahrweise ein Stück weit ein. Also er ist nicht von vornherein fordernd, das kann man nicht sagen. Und ja, ist auch nicht irgendwie überheblich, überhaupt nicht, sondern tatsächlich sehr, 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 sehr gut im Umgang mit anderen Menschen und auch Teamkameraden. Was ja, ich sehr schätze.
Ja, so scheint er aber auch, ne? Also den würde ich jetzt auch nicht als irgendwie eine andere. Also
leider hast du es noch nicht geschafft, zu einem seiner Events nach Kolumbien eingeladen zu werden.
Doch, ich werde nicht sehr eingeladen worden, aber ja? Ich bin leider geheiratet. In der Zwischenzeit.
Ja, es musst du auf jeden Fall dieses Jahr nochmal mitnehmen, wenn das funktioniert.
Ja.
Ich glaube, diese Erfahrung sollte man sich geben.
Glaube ich auch. Ich habe da immer auf Social Media viele gute Dinge gesehen.
Hast du denn schon mal eine Folge von seiner Doku-Soap da gesehen?
Nee, tatsächlich noch gar nicht.
Die muss ich mir jetzt auch mal irgendwo besorgen. Es gibt auf ja eine Serie, ich weiß gar nicht mit wie vielen Folgen. Es sind ja
Telenovela ist ja, das.
So unzählige Folgen auch in,
über sein Leben
schon gemacht und in Planung. Und es muss unglaublich sein, wie populär der in Kolumbien ist. Also
ja. Also ich sag's jetzt nochmal, ich habe es schon mal hier im Podcast gesagt, ich biete uns hier an, das für den deutschen Markt zu synchronisieren.
Ich bin mir sicher, du findest Abnehmer.
Aber Falls du ein Plus 1 hast, bin ich mal ziemlich sicher, dass Basti da quasi deine Frau ausstechen will und dich bestechen. Also, wenn du mit dem Vertragsverhandlung nicht ganz zufrieden bist, kann sein, dass Basti dein Gehalt auch nochmal gerne aufbessert. Einfach nur, um mitzukommen.
Ich würde auch noch so ein unterschriebenes Trikot oder was auch immer, Cappy oder was noch nehmen, von ihm, bevor er seine Karriere beendet in dem Jahr, in dem du noch mit ihm unterwegs bist.
Ja, ich frage mal nach für dich. Vielleicht lässt sich
was
machen.
Alright. Ich bin eigentlich zufrieden.
Ich auch.
Beziehungsweise freue ich mich auf. Also ich drücke einfach ganz fest die Daumen. So, erstens mal, ich habe vor, ein bisschen öfter in Aschaffenburg aufzutauchen demnächst mal wieder. Also öfter mal, wenn du dann auch da bist, Geißhöhe und Konsorten zusammen und Hafenlortal. Und B, drücke ich festestens die Daumen, dass du diese Top-10-Pläne umsetzen kannst jetzt demnächst. Jonas im vorderen Feld in Belgien zu sehen, habe ich richtig Bock drauf.
Ja, da bedanke ich mich schon mal. Also ich werde alles geben und reinschmeißen, dass ich das umsetzen möchte.
Noch eine Sache, die man vielleicht kurz ansprechen kann. Eine lustige Freundschaft hat sich ergeben, die, glaube ich, wie die Faust aufs Auge passt. Georg Egger, Jonas Rutsch, Trainingskollegen Würzburger Raum. Ich glaube, da wird teilweise hart rasiert im Wald und auf der Straße.
Ich wollte gerade sagen, also in der Trainingsgruppe weiß ich nicht, ob ich da
teilgessen sein
will. Also ich,
ja, da kommt dann mal zwischen.
Möchte nicht mitfahren.
Wir werden mal so ein Besenwagen-Special machen. Von vielleicht lässt sich da was mit Georg drehen, dass man nächstes Jahr dann irgendwie oder im Verlauf diesen Jahres gegen Ende hin so eine Gravel Edition von unserer Neuauflage von unserer Trainingsweltmeisterschaft machen im Spessart. das wäre auf jeden Fall eine spaßige Angelegenheit.
Das finde ich geil und an eine Sache erinnere ich mich sehr gut, ist nämlich die Instagram-Story-Footage von Alex Bregenzer, als er die Fahrt Egger, Rutsch und Bissiger durch den Wald mitmachen musste. Bregenzer jetzt auch nicht der Schlechteste, aber in der Gruppe auf jeden Fall war es ein schwieriger Tag, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen haben die Mountainbiker, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie bergunter abgehangen werden.
Ja, aber du bist ja auch ehemaliger Mountainbiker. Ja. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber war ich auch verblüfft, als ich das erste Mal gehört habe. Und also ganz ehrlich, ich würde mir jetzt schon eher überlegen, mich auch mal unbetäubt beim Zahnarzt behandeln zu lassen oder mit der Runde mitfahren.
Die körperlichen Einschränkungen, die du fortlaufend davonträgst, sind wahrscheinlich beim Zahnarzt die geringeren dann.
Ja. Alright. Das war ein gutes Schlusswort. Allerdings kriegen wir, das haben wir nicht behandelt jetzt hier, Summer-Sieg von Lawrence Rex. Wir kriegen gleich noch eine Voicemail, das können wir hier zum Ausklang der Folge einspielen.
Sehr gut.
Gut, danke Jonas.
Danke dir, viel Glück. Hoffentlich sehen wir dich im Fernsehen. Genau. Davon gehen wir aus.
Und den Rest hören wir nächste Woche. Ciao, ciao.
Genau, ciao.
Macht's gut, ciao.
Jo, moin, moin, Lawrence hier. Ja, heute war der Tag, oder ist der Tag gekommen, schon mein erstes Profirennen gewonnen. Schon ein krasses Gefühl, also ich habe es irgendwie noch gar nicht realisiert, gerade wegen dem Fotofinish. War das relativ unsicher am Anfang, aber jetzt hat Sportler zum Beispiel das Foto gepostet und jetzt sieht man klar und deutlich, dass ich mit 1-2 Zentimetern gewonnen habe. Kleiner blöder Fehler unterlaufen, da die Arme hochzuheben vor der Linie, aber ich habe den Morgado einfach überhaupt nicht hinter mir gefühlt, also überhaupt nicht ankommen gefühlt. Gut, das ist ein Fehler, den habe ich gemacht. Zum Glück wurde ich nicht bestraft, aber ich habe daraus gelernt und Form stimmt. Am Anfang der Saison, 6. im Newsblatt, jetzt Samer gefunden. Jetzt voll Vertrauen mit Binyam zum Tireno und dann bin ich mal gespannt, was diese Saison noch gibt. Ich werde auf jeden Fall Paris-Roubaix wieder angekreuzt, wie letztes Jahr 9. Platz. Hoffe ich natürlich, dass ich das besser machen kann. Auch wenn Roubaix ein sehr schweres Rennen ist, finde ich doch eins der Rennen, was mich bewegt. Und ja, es hat mich gefreut, euch nochmal zu melden und schöne Grüße daraus.